nicht das Zeichen für Sieg, könnte es aber sein, sondern das Zeichen für zwei. Denn heute entführen wir euch nicht in irgendein spannendes Thema des Commander-Universums, sondern bleiben bei einem alten. Und zwar, weil wir in der letzten Folge, in Folge 69, nicht zu Ende bringen konnten, was wir euch versprochen hatten, nämlich euch einen Einblick in unsere Decks zu geben. Deswegen setzen wir das heute fort. Aber ich mache das natürlich nicht allein, denn der Commander-Kompass setzt sich auch in dieser neuen Folge natürlich nicht nur aus mir zusammen, sondern auch aus Fritz. Hi.
Hallo Jochen, schöne Anmod, aber du hast den Leuten zu viel versprochen. Es wird nicht zu Ende gebracht heute, weil wir ja wieder nicht alle unsere Decks durchkriegen. Wir backen diesmal kleinere Brötchen und besprechen nur drei Decks pro Folge und haben noch viele weitere Decktech-Folgen, bei denen natürlich auch der Freddy dabei sein wird.
Ja, also ich bin durch heute. Ich weiß nicht, wie es um euch geht, aber ich habe gesagt, ich habe nur 5, eigentlich 6 Decks und jetzt kommen die anderen 3 von mir. Also außerdem, Jochen, du musst aufpassen, dass wenn du das nächste Mal bei Teil 3 nicht so machst mit den 3 Fingern, ne?
Ja.
Nicht, dass du dich entlarvst als britischer Spion.
Ich werde darauf achten, wie ich... Dabei ist doch die Art, wie man eine 4 als Deutscher zählt, so fantastisch entspannt.
Aber das Schöne ist ja, Freddy, wenn jetzt deine Decks wir durchhaben, in zukünftigen Folgen können wir ja einfach wieder beliebig viele von Jochens 53 Boros-Decks an dich abgeben, dass du sie dann vorstellst.
Ja, entweder das oder ich scheiße einfach auf all eure Decks.
Oder du baust einfach ein paar neue. Das ist ja noch nie ein Problem gewesen.
Wird wahrscheinlich da auch wieder passieren. Nee.
Ich habe sogar letztens übrigens, weil ich ja gesagt habe, wie viele ich habe, und ich muss das korrigieren um, glaube ich, 4 oder 5, weil ich habe noch in einer Schachtel welche entdeckt und habe meine Ausweichbewegungen dabei rausgefunden, weil wenn ich keine Boros-Decks mehr bauen kann, dann baue ich scheinbar Naya-Decks. Aber gut, da kommen wir dann in irgendeinem anderen Teil 780 drauf zurück. Jetzt gehen wir erstmal in 3 neue oder vielleicht schon bekannte, auf jeden Fall interessante und ich muss jetzt schon sagen, bei mir... leider bei einem Fall nicht so super originelle Decks, aber ich glaube, du kannst mal anfangen, Fritz.
Ja, ich bin voll am Start dafür, dass wir direkt in Medias Res gehen. Wir werden heute nicht groß über die Philosophie hinter unseren Deckbaustrategien reden. Was wir aber kurz machen werden, bevor wir loslegen, weil wir gemerkt haben, diese Folge klickt mega gut auf YouTube und es sind bestimmt ein paar von euch dabei, die jetzt gerade uns zum allerersten Mal sehen. Ihr könnt unten subscriben und uns weiterhin folgen, weil wir jetzt auch coole Decktags machen. Vor ein paar Tagen ist das für Ruhan rausgekommen, wenn alles nach Plan geht. Und wir haben noch viel, viel mehr Podcast-Episoden, die ihr auch unten in den Links findet. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr bei uns bleibt und wir euch jetzt neugierig machen können, weil wir haben wirklich, finde ich, ganz soliden Content. Und falls ihr uns auf Spotify hört, ihr seid sehr, 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 sehr gut. Wir haben ja vor einer kurzen Weile gesagt, lass mal auf die 100 Bewertungen kommen. Wir sind bei 89. Das heißt, wir sind on track und wenn ihr weiter die Kompass Ultra Gang uns supporten wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch eine Bewertung auf Spotify lassen, weil damit wirklich unterstützt ihr uns. Das glaubt ihr gar nicht, das freut uns sehr, das ist gut für unser geistiges Wohlbefinden. Dann können wir in Zukunft sehr, sehr viel weitere Decks bauen und Decktags machen. Und damit würde ich sagen, geistiges Wohlbefinden ist ein gutes Stichwort, um loszulegen mit dem ersten Deck und zwar mit Karametra. Habt ihr schon mal gegen Karametra gespielt von mir?
Ich glaube einmal.
Das ist interessant, weil Karametra ist eins meiner allerältesten Decks. Das habe ich auch gebaut ganz kurz, nachdem ich mit Commander angefangen habe. Ungefähr zur Zeit vom Original Teros-Block. Wann kam der raus? 2013, meine ich. Kann sein, dass ich mich jetzt um ein Jahr täusche.
Das kann schon passen.
Und damals kann sein, ne? Damals kam die raus und diese Götter sind natürlich sehr, sehr coole Commander. Also ich sag mal kurz, was sie macht für alle Leute, die uns nicht auf YouTube gucken. Karametra hat 6/7, ist ein Enchantment Creature God, kostet 3 farblose Grün und Weiß, also Celestia Color Identity und hat die schöne Fähigkeit, dass immer, wenn ich einen Kreaturenzauber wirke, ich aus meiner Bibliothek ein Standardland suchen darf und direkt ins Spiel bringen kann. Und dann hat sie die typischen Devotion 7, das heißt, wenn ich 7 oder mehr farbige Mana-Symbole bei meinen Kreaturen an Bord oder bei meinen Permanents an Bord habe, dann wird sie zu einer Kreatur. Und das Interessante, dass ihr nie gegen dieses Deck gespielt habt und dass ich trotzdem so lange habe, ist, weil es irgendwie so ein Deck war, ich habe das immer ausgeliehen für Anfänger, für Einsteiger, die mal Commander ausprobieren wollten. Ich habe es aber lange Zeit gar nicht so viel selber gespielt. Und erst vor kurzem so revamped und ein bisschen spannender gemacht und seitdem spiele ich wieder häufiger. Aber es hat eine sehr, sehr lineare Strategie, die halt in Commander angelegt ist, nämlich spiel halt Kreaturen, krieg viele Länder und mit den vielen Ländern mach dir viel Mana und spiel noch mehr Kreaturen.
Diamond Hands, always holding. Ja.
Zumindest war das lange die Strategie. Also ich bin nie so in diese Landfall-Richtung gegangen mit dem Deck. Also ich habe natürlich schon ein paar Landfall-Payoffs drin. Obviously der Avenger of Zendikar, weil der halt gut ist.
Ja.
Schon, oder?
Ja, ist es ein Landfall-Payoff? Ist Avenger of Zendikar nicht einfach bloß eine gute Kreatur?
Er ist so gut, dass er nicht mal mehr ein Landfall-Payoff ist, sondern einfach eine krasse Kreatur. Ja. Aber zum Beispiel der Emeria Shepherd ist ein Landfall-Payoff. Und der wird auch, glaube ich, gar nicht so häufig gespielt. Das sind 4-4 Engel mit fliegend, kostet 5 farblose, 2 weiße Mana, hat Landfall immer, wenn ein Land in deiner, unter deiner Kontrolle aufs Spielfeld kommt. Kannst du eine Non-Land-Permanent, also eine nicht-landbleibende Karte aus deinem Friedhof auf die Hand zurücknehmen. Wenn das Land eine Ebene war, kannst du diese bleibende Karte direkt ins Spiel bringen. Und das war's dann aber eigentlich fast schon wieder mit dem Landfall. Abgesehen von den kleinen Finisher-Tricks, dass ich ein paar von diesen, so wie Sylvan Awakening oder Rude Awakening, also diese Spells drin habe, die alle meine Länder zu 2-2 Kreaturen machen bis zum Ende des Zuges, um dann mit so einem Alpha-Strike, wenn ich irgendwie 20 Länder rumliegen habe, die Leute zu überraschen. Aber was das eigentliche Ding von dem Deck ist, ist, dass ich so Self-Bounce spiele. Also, dass ich Core Skyfisher spiele, der eine Kreatur auf meine Hand zurückbringt, wenn er ins Spiel kommt. Fleetfoot Panther ist auch so ein bisschen so eine weirde Karte, die eigentlich nicht besonders gut ist, aber sie hat Flash. Das heißt, das Coole ist, dass ich eben in Response auf Spot Removal auch mir Sachen auf die Hand zurücknehmen kann, die ich dann natürlich wieder caste, um wieder mehr Länder zu holen. Und dasselbe macht Cloudstone Curio, was halt eine super krasse Karte ist. Dust Elemental, was, glaube ich, irgendwie nur in weniger als 100 Decks auf EDH-Rack gespielt wird. Lass mich nicht lügen, aber sehr, sehr wenig Decks. Und Stonecloaker, der zusätzlich auch noch Gravehate ist. Und der Gameplan ist dann so ein bisschen, also Avacyn ist drin, ich weiß, nicht sonderlich originell, aber in dem Deck macht sie irgendwie Sinn, weil ich auch gerne meinen Sachen Mars Hexproof gebe und eben dann versuche, so ein möglichst resilientes Board aufzubauen. Also ich finde da auch diesen Loxodon Hierarchen sehr coolen Geheimtipp, ganz allgemein für Commander. Der hat 4-4, kostet 4 Mana, wenn er ins Spiel kommt, gibt er dir 4 Leben. Das ist alles egal, weil die wichtige Fähigkeit ist, dass du ein grünes und ein weißes, du ihn opfern kannst und dann jede Kreatur, die du kontrollierst, regenerieren kannst. Also er ist so ein bisschen ein quasi Indestructible Dude oder Versicherung gegen den Boardwipe. Und das letzte Element, und dann lasse ich euch gleich dazu was sagen, was ihr von dem Deck haltet, wo, so wie ich es jetzt beschreibe, ist so ein bisschen, sag ich mal, Hate Bears oder, keine Ahnung, man kann sie auch Stacks Pieces nennen, aber wir hatten mal eine Diskussion am Discord, ob das Stacks der richtige Name ist. Also sagen wir mal Hate Bears wie Kataki War's Wage, die Original Talia, Guardian of Thraben, Gaddock Teak natürlich, Archon of Valor's Reach, also für die Leute, die nur den Podcast hören, das sind alles Karten, die bestimmte Strategien schwieriger machen. Die sagen nicht, Kreaturenzauber kosten eins mehr zum Ausspielen oder können nicht mehr gespielt werden, wenn sie mehr als 4 Mana kosten, mehr als 4 CMC kosten. Archon of Valor's Reach lässt mich einen Card-Type sagen, der dann nicht mehr gespielt werden kann. Containment Priest ist drin, der sagt, Kreaturen, die nicht gecastet werden, kommen einfach nicht ins Spiel, sondern werden stattdessen exiliert. Und auch der Nullstone Gargoyle, der ist relativ fies, der neutralisiert immer den ersten Nicht-Kreaturen-Zauberspell, Zauberspruch, jeden Zug, kostet allerdings auch 9 Mana, was in der Regel in dem Deck aber kein Problem ist. Und die Idee dahinter war so ein bisschen, dass ich gemerkt habe, dass in meiner Meta halt Nicht-Kreaturen-Decks super strong geworden sind und diese Strategien, glaube ich, auch einfach einen inhärenten Vorteil im Commander haben gegenüber so klassischen Get-to-the-Red-Zone- und Beat-Face-Strategien, da haben wir ja auch schon Folgen drüber gemacht. Und das so mal ein Versuch war, das so ein bisschen wieder auszubalancen. Also einfach, Leute, lasst uns mal ein bisschen faires Magic spielen am Tisch. Und deswegen eignet sich dieses Deck auch relativ gut, um es eben Einsteigern an die Hand zu geben, weil es halt trotzdem mithalten kann, auch mit fieseren Strategien, sich aber sehr, sehr leicht pilotieren lässt. Weil im Prinzip, du möchtest einfach so früh wie möglich rampen, Karametra legen und dann einfach Kreaturen ans Board packen. Und natürlich richtig timen, dass du deinen Loxodon Hierarch opferst, wenn der Boardwipe kommt und ansonsten einfach anfängst, sideways zu tappen und anzugreifen. habe ich viel geredet, das wollte ich gar nicht, tut mir leid.
Ja, genau, das waren jetzt so richtig viel Informationen. Vielleicht ein bisschen kürzer halten bei der Vorstellung.
My bad. Aber so spielt sich Karametra doch auch. Ja. Das war doch eigentlich eine ganz gute Darstellung,
es kann passieren, dass das ein bisschen
wie so ein Snowboard. Zug aussieht.
Oh, man macht sich halt immer noch halt sehr viel alleine mit sich. Ne?
Ich bin so im Backtrack-Mode, weil ich heute das erste Backtrack für uns Board. Produziert habe. Tut mir leid.
Ja, alles cool. Also ich kenne solche Art von Decks, ich verstehe auch den Nutzen dahinter, aber ich finde, das sind nicht unbedingt die coolsten, wie sagt man, die erzeugen oft Spiele, die halt sehr uninteraktiv sind und jeder macht sein eigenes Zeug in seiner eigenen Ecke. Deswegen bin ich da nicht so der größte Fan eigentlich davon. Aber was du auch gesagt hast, was halt auch stimmt, das ist auch einer der Gründe, weswegen ich immer wieder sage, Izzet ist wahrscheinlich die stärkste Zwei-Farben-Kombination in Magic, also in Commander, weil du das mit den Non-Creature-Spells herausgestellt hast, das finde ich ist absolut wahr und auch meine Erfahrung ist denen gegenüber, also es werden immer weniger Kreaturen bei mir und es liegt halt einfach einerseits daran, weil Instant Speed und Flash sind halt einfach sehr gute Keywords, die halt einen extrem viel Flexibilität erlauben und das ein bisschen, da ein bisschen so einen Druck drauf zu machen, ist ganz cool. Talia spielst du auch in den Deck?
Genau. Also die Original-Talia, die teurer macht, nicht die, die getappt ins Spiel kommen lässt.
Aber wieso nicht die, die getappt ins Spiel kommen lässt?
Die würde auch reinpassen, das dafür, ist ein bisschen random. Also das waren halt so ein paar Hatebears, die ich gerade zur Hand hatte. Die andere habe ich zwar auch in meinem Ordner und spiele sie nirgends, aber in dem Fall hatte ich einfach dann nicht noch einen extra Slot und habe lieber einen Archon oder sowas gespielt. Aber würde voll Sinn machen.
Ich finde es witzig, dass du diesen Panther drin hast, denn der ist auch in dem Miri-Deck aus der letzten Folge.
Der ist eine Katze, ja. Dieser Panther ist
übrigens, ist eine Katze und weird.
Der ist auch so ein bisschen das, Freddy, wo ich nochmal sagen würde, da müssen wir mal mit diesem Deck gegeneinander spielen, weil es schon ein bisschen interaktiv ist, weil es halt diese kleinen Tricks hat. Ich bounce meine Sachen, auf die du Removal-Spells spielst, ich bounce. Also es war eine Weile mal sehr, 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 sehr undynamisch, wo ich einfach nur so immer Hexproof, Indestructible, mein Board kann nicht mehr interagiert werden, ich spiele auch noch Privileged Position, ich gebe noch mir Hexproof und sowas. Und das hat mich gelangweilt, genau aus dem Grund, was du gerade gesagt hast, weil halt irgendwie dann so Pillow Fort, die das war. Und ich habe sehr viel von diesen Elementen eigentlich entfernt. Also ich habe noch ein paar Sachen drin, aber das meiste ist wirklich dann eher so, dass es sich ein bisschen abwechslungsreicher spielt und ein bisschen interaktiver. Also ich sehe das, was du gesagt hast, voll.
Ich finde es schön, dass du im Grunde ein Tulane-Deck gebaut hast, zu einer Zeit, als es Tulane noch nicht gab. Das ist ja im Grunde das. Also Karametra macht es dir ja. Die macht es dir auch leicht. Das ist ja auch das Schöne dran. Wenn man mit Karametra spielt, hat man direkt auch was, wenn man es noch nicht kennt. Man macht halt wirklich immer was. Und die ist, finde ich, aber nicht so brutal ins Gesicht wie Tulane. Und die hat halt nicht noch blau. Also du kannst jetzt nicht nur auch noch alles countern zusätzlich. Deswegen finde ich die ein bisschen cooler. Außerdem mag ich generell die Götter aus Theros super gern. Und weil du die Engel erwähnt hast, ich finde es das schön, dass die da ein Zuhause haben, weil man kann, wenn man jetzt nicht gerade Reanimationsstrategien spielt, kann man ja diese großen Engel echt schwierig spielen, weil die halt so, so viel Mana kosten. Und dann, das ist halt einfach nur der Blitzableiter für jeden Removal-Spell, der dann kommt. Und du hast halt massiv Mana versenkt. Und es geht ja bei Karametra, also du hast immer noch viel Mana ausgegeben, aber du hast wenigstens auch viel Mana.
Jetzt muss ich noch eine Sache loswerden, bevor wir zum nächsten Deck kommen, weil du gerade mich total schockiert hast, weil es stimmt, dass du gesagt hast, dass es im Prinzip ein Tulane-Deck, bevor es Tulane gab. Das macht es viel weniger cool für mich, weil ich halt so ein Tulane-Trauma
irgendwie und das Deck ist aufgelöst, bam.
Dafür mag ich es zu sehr, aber ja, also ich spiele ja auch diese ganzen Karten, die immer, wenn ich eine Kreatur ins Spiel bringe oder caste, mir eine Karte ziehe und so weiter. Zu meiner Verteidigung, eine Karte ist in dem Deck, die ich noch als Hidden Gem nennen möchte, weil ich die noch in 10 Jahren Commander nirgends gesehen habe, niemand die spielt und immer, wenn ich die caste, es unfassbar witzig ist, nämlich der Panglacial Wurm. Der ist so geil, der hat 9-5 Trampeln, kostet 7 Mana und hat die Fähigkeit, während du deine Bibliothek durchsuchst, kann ich ihn aus der Bibliothek casten. Also das ist halt immer einfach funny, wenn ich dann irgendwie so 10 Mana habe und ich spiele halt irgendwas für 2 und dann caste ich den noch zusätzlich aus meiner Bibliothek, wenn ich nach dem Land suche. Das ist dann immer so, ein schöner kleiner Moment, den ich noch einwerfen wollte, weil das mit dem Trelane hat mich gerade sehr schockiert. Ich möchte, dass wir zum nächsten Deck gehen, Freddy. Bitte sag irgendwas.
Aber noch ganz kurz, das ist keine, ich finde das eigentlich sogar einen cleveren Zug, wenn man sagt, dass das ein Deck ist, das man jemandem gibt, der Commander noch nicht kennt. Was ist viel schöner und besser, wenn man aus einem Erfolgserlebnis kommt, egal wie das jetzt zustande kommt, und dann kann man ja immer noch sagen, okay, jetzt möchte ich mir selber irgendwelche Hürden einbauen. Ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mit so einem, sagen wir mal, so einem alten Boros-Precon anfängt, dann wirst du halt sehr wenige Erfolgserlebnisse haben und von da aus weiter in Commander einzusteigen, ist halt unwahrscheinlicher und schmerzreicher. Und da finde ich deinen Karametra-Ansatz wesentlich besser für alle, die das Deck jemals spielen.
Also ich hatte schon ein paar Mal, dass Leute, die gerade erst mit Magic angefangen hatten oder noch nie davor Commander gespielt hatten, dieses Deck gespielt haben und danach dann ein Spiel hatten mit einem Board mit 30 Ländern und 30 Kreaturen und gesagt haben so, okay, dieses Format ist einfach epic. Warum spiele ich überhaupt jemals wieder Standard? Also das hat diesen Effekt teilweise schon, den du gerade beschrieben hast. So, aber jetzt, Freddy, du hast die Stage und du darfst so lange nehmen, genau, wie du möchtest.
Also, ich glaube, wenn du das Karametra genommen haben, weil du auch mitbekommen hast, wie viele Leute mein Elfendeck sehen wollten, das ich angesprochen habe in der letzten Folge.
Ich glaube, es war reiner Zufall tatsächlich.
Weil ich habe ja gesagt, ich habe ein Deck, das ich selbst nicht spiele, aber ich gebe es Leuten, die halt neu sind im Format, neu spielen, mal testen wollen. Und das ist halt Harald, King of Scamfa. Was halt ein Elf-Ball-Tribal ist. Es ist ein 1 schwarz-grün, 3-2 Menace, Elf-Krieger, der, wenn das Spielfeld betritt, die obersten 5 Karten anschaut und man darf halt einen Elf davon von den obersten 5 Karten auf die Hand nehmen. Ich war echt überrascht, dass so viele Leute gefragt haben, so was ist jetzt eigentlich die Liste oder was, ich schätze mal, was denke ich ist ein guter Einstieg ins Format. Und der Grund, weswegen ich diesen Commander-Netz nicht selbst spiele, ist, weil ich kenne seine Tricks. Ich habe die Tricks gebaut. I was there when it was written. Was aber das Deck besonders macht, ist, das ist kein normales Elf-Ball-Deck. Es ist eben ein sehr trickreiches Deck. Man hat natürlich ein paar Standard-Lines. Man spielt einen Haufen Mana-Elfen, Wood-Elfs zum Beispiel, was halt dann ein Land sucht, einen Forest und man geht immer weiter. Und irgendwann hat man halt einfach 8, 9 Elfen-Token und spielt einen Overrun wie den Andrace Forerunner, der halt das ganze Board Haste, Trampel plus bufft und gewinnt das Spiel. Die ganzen Lines sind da. Aber es versteckt sich ein sehr starkes Burn-Deck dahinter. Und ein sehr interessantes Under-the-Radar.
Hast du gerade gesagt Burn-Deck oder habe ich das geträumt?
Nein, das hast du richtig gesagt.
Okay. Das ist Freddy. Gehört. Natürlich ist es, hat er irgendwas Verrücktes damit.
You had my curiosity, now you have my attention.
Also, das Erste, was halt ganz nice ist an Harald, er bleibt dir erhalten, weil es ist nur ein 3-2 mit Menace, der halt quasi seine Power da hat, wenn er gespielt worden ist. Es gibt Elfen, die zum Beispiel andere Elfen buffen für die Anzahl an Elfen, die man kontrolliert. Aber niemand möchte Harald removen, weil das ist einfach nur ein kleiner Dude, ein kleiner Hampelmann am Ende. Das heißt, man hat erstmal den Angriff, den offensiven Plan über Commander Damage zu gewinnen und so eine Art kleine Voltron-Paket. Aber das wirklich Interessante an dem Deck ist das Burn-Paket. Es fängt an mit Aristocrats-Effekten wie Poison Tip Archer, der Elf, der halt immer wenn was stirbt, Bastion of Remembrance, solche Dinge. Aber Lathril ist zum Beispiel eine, die kann 10 Elfen opfern, um 10 Schaden zu burnen. Was halt auch ganz gut mit den Aristocrats-Effekten funktioniert.
Die wird ja auch oft als Commander gespielt, ne? Die war in dem Precon auch.
Genau, aber als Commander finde ich, ist das eine Falle. Ich finde die keinen guten Commander. Sorry, Matthias, weil ich weiß, du magst sie sehr. Weil sie halt ein absoluter Magnet ist und halt Hass zieht. Und das finde ich ist halt zum Beispiel kein guter Weg einzusteigen, wenn man da seine Signaturkarte hat und die wird einen sofort gecountert, removed,
was auch immer. Ich bin voll am Start für diese Philosophie, das wissen wir ja.
Aber, genau, was ich aus diesen ganzen kleinen Elfen mache in dem Deck, ist es nämlich das Interessante. Denn ich spiele Karten wie Damnable Pact, was halt ein X, 2 schwarz ist, ziehe X Karten, verliere X Leben. Das ist bei mir oft, sehr oft ein Fireball, weil ich aus meinen ganzen Mana-Elfen das Mana mache, um andere Leute anzuziehen, um da den Schaden zu machen. Alternativ ist so eine Karte wie Shaman of the Pack da drin, die halt für die Anzahl an Elfen den Gegner burnt. und Wege, die wieder zurückzuholen. Return to Extinction, einen Reanimate-Effekt, wo ich dann auch mit Shaman of the Pack anfange zu burnen. Und ich muss gar nicht in Combat gehen. Es ist nicht hasty oder sonstiges. Aber es hat einfach sehr viele Angles of Attack. Und einer der stärksten ist eigentlich, dass ich die Leute ausburne und dann Hurricane caste, große X-Spells, die halt Schaden verursachen mit den ganzen Elfen.
Hast du? Jetzt bin auch ich an Bord, Fred.
Nur mal so aus Neugier, hast du noch andere alternative Wincons drin, wie zum Beispiel, Gott, wie heißt dieser Altar, der, wo du opferst und millst? Das Sack Outlet, dieses 2-Mana-Artefakt, mir fällt der Name gerade nicht ein.
Altar of Dementia,
ja,
ist okay, drin. Okay. Das ist natürlich auch immer cool, wenn man...
Aber schau, hier ist das Problem, ich kenne die Tricks dahinter und das Coole daran, auch mit Harald die obersten 5 Karten zu sehen, die Leute sehen das und dann sehen sie diesen Shaman of the Pack und lesen den, schauen auf die Life-Total, dann nehmen sie den, zeigen sie ihn vor und dann spielen sie ihn und dann merken sie irgendwann so, wenn ich die jetzt noch einmal recurren kann, dann kann ich einen Gegner killen.
Das ist immer geil, sowas, wenn man bei anderen Leuten sieht, mit denen man zum ersten Mal Commander spielt oder die vielleicht ganz am Anfang von Magic stehen, wenn das erste Mal so das Licht aufgeht, so, ach nee, das kann ich machen. Oder wenn sie genau, so fragen, so, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt das mache? Ist das so, wie ich denke, dass es ist? Und man sagt dann so, ja, das ist es, du hast es gewonnen. Okay, nice. So, cool. Nächste Woche spielen wir wieder, bringe ich mein eigenes Deck mit. Das ist so, das sind diese Momente, genau. Deswegen liebe ich einfach Magic als Hobby, als Community und Commander eben ganz besonders als Format. Ich finde es ein cooles Deck, Eddie, so wie du es beschrieben hast. Vielleicht muss ich mal so mir so ein Schnurrbart anziehen und als Anfänger mir das von dir ausleihen oder sowas.
Ich bin Fratz und möchte jetzt anfangen mit Magic Commander.
Ja. Habt ihr ein Deck, das ihr mir ausleihen könnt?
Vielleicht was mit Elfen? Ja. Und ich habe gehört, Schwarz-Grün ist ganz cool. Ja, ich finde allein, dass Hurricane drin ist, fantastisch. Hurricane hat sich bei allen Leuten, mit denen ich jemals gespielt habe, auch dadurch eingebrannt, dass ich schon mal in einen kompletten Draw damit reingeballert habe, weil ich mich halt selber auch zerstört habe. Aber der Hurricane kennt eben keine Favoriten und zerstört dann eben alles. So ist das halt.
Aber ich finde. So ist es mit Naturgewalten.
Ja, da muss man sich auch nicht grämen, dass man dann auch nicht gewonnen hat, weil man ist halt genauso tot wie alle anderen und auf dem Friedhof sind dann wieder alle gleich.
Wir haben alle gewonnen.
Das war sehr schwer zu argumentieren. Wir sind
alle scheiße. Aber ihr habt mehr verloren als ich.
Aber das ist das, wie Fritz schon gesagt hat, das ist eine schöne Sache, dass du so ein Einsteiger-Deck hast, wo man auch ein bisschen, wo man mehrere Sachen entdeckt. Das war ja zum Beispiel beim Brian Stout am Deck am Anfang für mich der Grund, warum ich da reingezogen wurde in Commander, weil ich habe, ich glaube, 4 Spiele gemacht und habe jedes Mal auf eine andere Weise spielen können. Und das ist dann halt irgendwie der Türöffner in diese Welt von Commander, wo du siehst, da kann man ja, es sind ja nur 100 Karten, aber 10.000 Möglichkeiten, und das ist ein bisschen übertrieben, aber es gibt schon ein paar mehr als nur draufklopfen.
Ja. Jetzt spielst du dieses Insekt, ich vergesse immer den Namen, wo du ein Land auf die Hand zurückbringst und dann einen Elfen enttappen kannst in dem Deck?
Wirewood Symbiote?
Mhm.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich es in der ich muss gerade kurz durchschauen, ob ich es in der aktuellen Version spiele. Ich hatte den nämlich drin, aber ein Problem, was ich halt hatte, ist, dass Harald trotzdem manchmal whiffen kann. Selbst mit 35 Elfen. Es sind halt trotzdem die obersten 5 Karten. Nur 6 oder 7 wäre wahrscheinlich viel konsistenter. Und es kann sein, dass ich den gerade nicht mehr spiele, weil ich einfach, ich finde, das ist einfach ein richtiger Feel-Bad-Moment, wenn der reinkommt und dann ist ein Whiff dabei. Und ich glaube, ich habe irgendwann mal die Anzahl an Elfen erhöht. Ich muss schauen, ob ich den Wirewood Symbiote noch drin habe. Übrigens, aber es kann eigentlich auch sein, dass der noch drin ist.
Deine Artwork-Empfehlung, alle Sachen aus dem Wirewood sind hervorragend, also die ganzen Elfen, die es da gibt, weil die so anders aussehen, weil die im Grunde wie so Insektoide und so insektoid-drahtige Aliens sind und gar nicht wie die Elfen, die man sonst kennt.
Wobei das ja von Little Flavor Fact, jetzt habe ich auch mal einen, den wisst ihr aber bestimmt schon, nur die Elfen sind aus dem Onslaught-Block. Weil frühere Wirewood-Elfen, so wie der Wirewood Savage zum Beispiel, zu dem wir später nochmal kommen, die sehen normal aus. Und erst als irgendwie so Kamal das Merari in den Wald geworfen hat oder sowas, hat das diese krasse Mana-Energie verteilt und dann sind die alle so mit dem Holz verschmolzen oder sowas in der Art.
Genau, das mutiert ja alles um sich rum.
Deswegen sind auch die Zauberer zu diesen komischen blauen Blobs geworden, die irgendwie aussehen wie sonst was.
Haben sie verdient.
Okay, gut.
Zauberer, gutes Stichwort. Wollen wir
zum nächsten Deck gehen?
Ja, ich habe einem Kumpel, nämlich dem Maurice, einen riesen Gefallen getan, als ich letztens irgendwann mal, also ich glaube letzten Sommer, mir ein Spacelinger-Deck gebaut habe, das nicht Boros war. Also ich habe heute noch ein Deck, das ein bisschen Spacelingy ist, aber er wollte halt einst, komm, geh doch mal Jeskai, also geh mal hier blau, rot und weiß und mach doch mal was, so wie das die echten Zauberer machen. Und dann habe ich, weil ich wirklich ein Anfänger in Spacelinger bin.
Spiel mal Magic, Jochen.
Ja, spiel doch mal Commander. Ist total schön. Und dann habe ich mir den super originellen Commander Kaika Vince Fury genommen, auch aus dem Grund, weil ich den ungefähr 5-mal bei mir rumliegen habe. Und habe mit dem ein Spacelinger-Deck gebaut in Jeskai. Also erstmal, Kaika kostet ein beliebiges Blau, Rot und dann Weiß. Ist ein 3-3 fliegender Vogel, Wizard. Und immer wenn man einen Nicht-Kreaturen-Zauberspruch wirkt, darf man einen 1-1 fliegenden Geist erzeugen. Und man kann einen Geist opfern und ein rotes Mana kriegen. Das gibt im Grunde schon alles vor. Also jetzt, wo wir vorhin bei einem Quasi-Chulain-Deck waren, ist Kaika der Chulain unter den Spellcastern, weil es ist halt, steht alles exakt auf der Karte drauf, was passieren wird. Man spielt halt im Grunde ganz wenige Kreaturen und dafür, weil ich Jochen bin, spiele ich sehr, sehr viele Burn-Spells und auch welche, die halt dann massiv Mana kosten, wie zum Beispiel Crackle with Power mit 3x und 2x rot. Und dann fügt der Zauberspruch bis zu x Zielen 5x x Schaden zu. Und da kommen wir auch dazu, warum mir dieses Deck Spaß macht, aber warum ich es nicht so oft spiele, weil sich mein Hirn verknotet beim Spacelingen.
Hast du nicht neulich mit Crackle with Power, als wir gespielt haben, uns alle weggeprallert?
Ja, und ich habe mich so gefreut, weil ich die Karte liebe. Es sind auch noch klassische andere Spacelinger-Karten drin, wie zum Beispiel der Guttersnipe. Das ist ein Goblin für 2 beliebige, 1 Rot. Und er sagt halt immer, wenn du ein Instant oder eine Sorcery sprichst, fügt er jedem Gegner 2 Schaden zu. Also es ist wirklich ein Klassiker. Der aber durch Modern Horizons, Modern Horizons, mit Harmonic Prodigy noch ziemlich viel besser geworden ist. Das ist ein 1-3 menschlicher Wizard für Rot und beliebig, also der ist super billig, hat Prowess, also immer wenn man einen Nicht-Kreaturen-Zauberspruch spricht, wird er stärker. Und immer wenn die Fähigkeit von einem Schamanen oder einem anderen Zauberer ausgelöst wird, dann wird die zusätzlich nochmal ausgelöst. Das betrifft halt sowohl Kaika als auch den Guttersnipe. Jetzt sind wir aber dann bei einer Sache, bei dem Deck, weswegen ich das zum Beispiel, also abseits von der Gehirnverknotung, keinem Neuling geben würde, weil man sofort das Hassobjekt von allen Leuten am Tisch ist. Weil entweder man hat 1000 Geister und macht damit jemanden kaputt, auch wenn die klein sind, oder jeder weiß, dass dahinter dann halt Crackle with Power in der Hand liegt, oder man nervt halt jeden mit dem Guttersnipe und dem Harmonic Prodigy oder allen anderen ähnlichen Effekten, und da kommt man eigentlich nicht heil davon.
Das muss ungewohnt sein für dich als Boros-Legionär, oder?
Ist es, und vor allem vergesse ich immer ganz viele Trigger, weil ich stehe dann immer da und bin halt wie so ein Strixhaven Erstsemester und dann zünden 5 Zauber und ich bin vollkommen überwältigt und schaue so in die Wolken. Bin ich das? Ich kann zaubern? Aber es ist tatsächlich, naja, es war ein schöner Einstieg in Spellslinging. Ich habe sogar 2 Versionen von dem, aber ich habe jetzt mal nur die mit den großen klassischen Zaubern genommen.
Nur die großen Zauber. Ja, Kaika ist, glaube ich, sogar der beliebteste Jeskai-Commander, wenn ich mich nicht recht irre. Lustigerweise war das so ein Commander, wo ich, als der gespoilt worden ist, habe ich gedacht, ich glaube, ich baue den. Und dann waren so 2 andere Leute an dem gleichen Wochenende, übrigens, ich habe den gebaut. Und dann so, ich glaube, ich baue den nicht.
Ja, es hat recht, der ist auf EDH-Rack mit einigem Abstand sogar der mit den meisten Decks. 4.400 Decks und der auf Platz 2 ist Elsha mit nur 3.100. Also
nur.
Relativ eindeutige Sprache. Nur.
Ja, nur Elsha. Nee, aber Kaika an sich ist ein Deck, das jeder weiß, dass es gefährlich ist. Jeder weiß, worauf er sich einlässt. Da ist die typische Warnung, traut nicht Leuten, die sagen, das ist aber gar nicht so ein Kaika-Deck.
Immer.
es ist,
das ist wirklich, das ist wirklich so, das kann ich dir nur zustimmen, weil ich habe ja gegen Jochen und dieses Deck gespielt, sogar schon gegen beide Kaika-Decks von Jochen. Und man muss einfach eine Sache sagen, Jochen ist nicht der Typ, der sagt, ich setze mich jetzt hin und ich baue ein Deck, mit dem mein Ziel ist, dass niemand anderes mehr am Tisch Magic spielen darf und ich die Leute einfach kaputt bratzle. Das ist ja nicht das, warum du Commander spielst, und das ist auch nicht deine Herangehensweise. Und trotzdem, und ich muss wirklich sagen, dein Kaika-Deck ist, sag ich mal, ein faires Kaika-Deck. Da sind lustige Flavor-Picks drin, da sind ein paar Karten drin, die vielleicht suboptimal drin sind. Und irgendwie passiert es trotzdem, dass du mal eben 10, 15 Minuten Züge damit machst, ja, wo irgendwie am Ende du 2000 Tokens hast, alle, die Hälfte der Leute sind irgendwie fast tot. Und du hast es nicht mal absichtlich gemacht. Also so, das ist so, mit dem Deck weiß man, was man hat. So, das gibt dir einfach, das gibt dir einen krassen Commander in der Command Zone mit einem absurden Effekt. Und wenn du um diesen Effekt anfängst rumzubauen, dann spielst du viele der besten Karten und der besten Strategien im ganzen Format.
Was ich daran
zumindest auch auf Midpower.
Aber ich finde es gar nicht schlecht, wenn man so ein Deck hat, weil viele Leute sehen das quasi auch abwertend, was ich gar nicht den Fall finde. Nee, solche Decks, finde ich, sind ganz cool. Man weiß halt, worauf man sich einlässt. Und als Spieler und halt auch als jemand, der das Deck baut, muss man sich halt einfach bloß bewusst sein, was man da eigentlich an sich hat. Der Commander an sich ist einfach so stark. Und ich sag's halt immer wieder, man spielt kein Commander, um nicht den Commander zu spielen. Also man spielt Karten, die damit synergieren und sonstiges. Und die Grundsynergie von Kaika ist halt einfach schon mal auf einem anderen Niveau als sehr viele andere Karten und Commander. Aber das ist nichts Schlimmes. Sowas kann man trotzdem mal bauen, sowas kann man trotzdem spielen. Und es können auch sehr coole Spiele dabei entstehen, weil auch wenn man sowas mal besiegt, so, ja, er wollte offgehen und dann hab ich Echoing Truths. Habe ich zufälligerweise mal gefunden in meinen Binder, und das war halt eine Filler-Karte. Und Echoing Truths zerstört auf einmal dieses komplette Kaika-Board, weil, keine Ahnung, Kaika wird zerstört, aber da sind noch 10.000 Spirits. Ich bounce alle Spirits auf einmal. Ja.
Sag mal noch kurz, was die macht für die Leute, die den Podcast hören.
Es ist ein 2-Mana-Bounce-Spell in Blau. Man bounced eine Permanent, glaube ich. Oder ja, ein. Okay, ich glaube eine Permanent. Und alle Permanents mit den gleichen Namen.
Also Non-Land
oder falls ich falsch liege, glaube ich, können es auch Creature und alle Creature mit den gleichen Namen sein. Und ja, wenn Non-Land du halt einen Spirit-Token bounce, dann bouncest du alle Spirit-Token.
Ja, Echoing Truth ist fantastisch. Und ich wollte das auch noch sagen, ja, also ich mag ja mein eigenes Deck, ich will das jetzt auch nicht schlecht machen. Ich finde auch, dass der Spaß daran durchaus ist, wenn man halt zum Beispiel noch gar kein Spacelinger-Deck gespielt hat, verstehe ich nicht, wieso man mit einem suboptimalen Spacelinger-Deck anfangen soll. Weil dann will man ja wirklich, also man muss ja nicht alle miesen Tricks einbauen, die es ja gibt, die ja auch lustig sind und Spaß machen. Wenn man einfach nur riesige Zauber spielen will und damit Leute wegbratzeln, dann ist es halt ganz schön, wenn man auch diese Macht mal sieht. Und dafür ist Kaika halt cool. Also ich bin jetzt dadurch so ein ganz kleines bisschen zum Spacelinging bekehrt.
Und ich finde es voll in Ordnung. Also bitte versteht das auch nicht falsch, was ich vorhin gesagt habe.
Nee,
ich liebe dieses Deck. Es macht sehr, sehr viel Spaß, dagegen zu spielen, eben genau auch, weil es so challenging ist. Und man, das Schöne an diesen Spellslinger-Decks, finde ich, an diesem Archetype auch dagegen spielen, ist einfach spannend, weil du halt auch nie genau weißt, was kommt. Also du weißt, es kommt vermutlich irgendwas, was dich ordentlich challengen wird, aber du weißt nicht genau was. Und auch wenn du jetzt zum Beispiel deine Echoing Truths hast, und du spielst sie, kann Kaika natürlich seine 20 Tokens, wenn er da selber liegt, wegsacken, sich 20 rote Mana machen und einen Starstorm spielen, um dich zu killen. Ja. Es ist halt ein bisschen ein Bag of Tricks, und das ist cool an dem Archetype, es macht Spaß, und ich finde es auch echt so, jedes Deck, und Jochen, bitte versteh mich nicht falsch, ich liebe deine Boros-Obsession, aber jedes Deck von dir, das kein Boros-Deck ist, ist allein deswegen schon ein Deck, das ich mag, weil es so was Besonderes ist.
Verstehe ich schon.
Wollen wir weitergehen?
Na klar.
Dann würde ich mal weitermachen. Und so ein bisschen, was für dich Boros ist, ist für mich ja Temur. Temur ist ja mein Riku-Deck, über das ich in der letzten Folge geredet habe, was mein allererstes Magic-Deck war und auch eine meiner Lieblings-Wedges. Ich liebe Gruul. Gruul war mein erstes Deck in Magic. Ich bin mittlerweile jemand, der Blau sehr, sehr genießt. Und ich habe ein Deck heute dabei, das ich schon ein, zwei Mal erwähnt habe bei uns im Podcast, nämlich mein Fantastic Beasts and Where to Find Them Illuna Beast Tribal Deck, auf das ich relativ stolz bin. Oder das ist das falsche Wort. Ich liebe dieses Deck halt sehr. Es macht unfassbar viel Spaß und ich finde es halbwegs originell, weil ich nicht viele andere Beast Tribal Decks mit Illuna kenne. Ich bin mir sicher, es gibt sie, aber ich glaube, es gibt nicht unfassbar viele davon. Illuna selber ist nicht nur ein Beast, sondern auch ein Elementardinosaurier. Ganz kurz, Ikoria hat die besten Kreaturentypen. Ich hoffe auf Neon Dynasty. Jochen, tu nicht so. Du weißt, dass du deep down, eines Tages wirst du zugeben, dass auch du das magst.
Ich mag nur den Dinosaurier.
Und Illuna hat 6/6. Fliegend und trampeln. Und kostet 2 farblose Grün, Blau und Rot. Meistens spielt man sie aber für ihre Mutate-Mutationskosten. Also 3 farblose Blau-Blau und Hybrid-Gruul. Und sie hat die Fähigkeit, immer wenn diese Kreatur mutiert, exilierst du Karten von oben von deiner Bibliothek, bis du eine Non-Land-Permanent-Card erwischt. Und die kommt direkt ins Spiel oder, wenn du möchtest, in deine Hand. Also wenn du zum Beispiel eine andere Mutationskarte aufdeckst, kannst du sie auf die Hand nehmen. Und ich glaube, Illuna ist so eine Karte, die kann ziemlich krass abgehen. Ich weiß nicht, Freddy, ich glaube, Noah hatte mal ein Illuna-Deck, das ziemlich absurd war, hat er mir erzählt. Ich weiß nicht, ob du mal gegen das gespielt hast, aber ich meine, da kann man ja Eldrazi reinpacken, da kann man diese ganzen krassen Sachen reinpacken. Hast du mal, also
ja, ich habe schon dagegen gespielt. Genau, das war, also, das war sein Brushwreck-Tribal-Deck.
Ah. Echt?
Almighty Brushwreck. Ja.
Das war ein Mutate-Deck, wirklich?
Das war sein Mutate-Ding, ja.
Interesting. Okay, dann nehme ich alles zurück. Aber das zeigt wieder, wie mächtig diese Mechanik ist. Also erstmal ist es eine der weirdesten Mechaniken in Magics Geschichte, die super, super kontraintuitiv teilweise auch ist, wenn du anfängst, Tokens zu mutieren und die dann populaten kannst und auf einmal sie nicht mehr legendär ist, weil du Illuna unten in den Pile rein mutiert hast und so weiter. Wenn euch das interessiert, dann googelt es, weil es würde zu lange dauern, die ganzen Regelinteraktionen unserer Folge zu erklären. Und ich glaube, man kann sehr, sehr viel machen. Meine Strategie, dass diese Mechanik nicht ganz so busted ist, war eben, mir die Regel zu setzen, es dürfen nur Bestien in dem Deck drin sein, mit einer Ausnahme, nämlich der Wirewood Savage. Das ist ein Elf, den ich vorhin erwähnt habe, der aus dem Wirewood kommt. Der hat aber dafür den Bestientyp in seinem Karttext. Der sagt immer, wenn eine Bestie ins Spiel kommt, darf ich eine Karte ziehen. Und es ist cool, weil ich baue in dem Deck auch viele Bestien-Tokens, also mit den Rampaging Baleths, mit Garruk, mit der Vivian Planeswalkerin aus Ikoria. Alle die machen mir Bestien-Token. Und funnily enough, Beast Within, wenn ich damit eine gegnerische Sache zerstöre, ziehe ich trotzdem die Karte mit dem Wirewood Savage, was eine meiner Lieblingsinteraktionen ist, weil das dem Savage oder der Savage egal ist, unter welcher Kontrolle das ins Spiel kommt. Und genau, ich habe die ganzen Bestien drin, die alle Mutate haben, also Parcel Beast, Migratory Greathorn und wie sie alle heißen. Ich habe ein paar Top-of-the-Line Haymaker in dem Deck drin, also Sparebreaker, Behemoth und Quartzwood Crusher beispielsweise. Und versuche dann, und den Titan of Rex mit 11/11 Trampeln. Ich finde so riesige Bestien irgendwie cool. Das erinnert mich immer an Onslaught, weil damals war halt auch Bestien so mein Lieblings-Tribe. Ich weiß gar nicht, Jochen, hast du zu der Zeit Magic gespielt?
Nee, aber eins meiner allerersten grünen Decks war, glaube ich, ein Jol'Rael Beast Tribal Deck. Also ich verstehe das, warum man Bestien cool findet.
Ich finde Bestien einfach nice. Ich weiß es nicht, warum. Ich mag die einfach. Ich finde es irgendwie, die sind irgendwie epic. Ich weiß nicht. Und ich finde es cool, dass es auch so interessante Bestien in Blau gibt. Zum Beispiel, und das kommen wir jetzt so in Richtung der interessanten Shenanigan-Synergien mit Mutate, der River Kelpie. Der ist an sich erstmal vollkommen komisch in dem Deck. 3/3, 5 Mana, davon 2 blaue. Und immer wenn der River Kelpie oder eine andere bleibende Karte aus einem Friedhof ins Spiel kommt, darf ich eine Karte ziehen. Und immer wenn ein Spieler aus einem Friedhof einen Spell castet, darf ich auch eine Karte ziehen. Das heißt, er gibt mir so ein bisschen Card Draw, hat aber nicht massiv viel Synergie mit dem Deck, weil ich wenig Recursion in dem Deck habe. Bis man zur dritten Fähigkeit kommt, die ist nämlich Persist. Persist sagt, wenn der...
Bitte? Ich hab einfach Persist gesagt.
Das sollte ein Banner genau. Jetzt kommen.
Das ist sowieso, wir kennen uns so gut, wir beenden die
Andere Salami.
Also, wer weiter im Text? Andere Salami. Also, Persist sagt, wenn er stirbt, kommt er ins Spiel zurück mit einer -1/-1-Marke. Und das Witzige ist jetzt, wenn ich da so einen fetten Mutate-Pile drauf habe, also 6, 7 Bestien drauf mutiert habe, und dann stirbt er, dann kommen sie alle zurück mit einer -1/-1-Marke. Dann ziehe ich erstmal eine Karte für jeden davon. Und wenn ich eine Wincon von dem Deck an Bord liegen habe, nämlich zum Beispiel den Aether Charge, dann machen die alle 4 Schaden. Der Aether Charge ist ein rotes Enchantment, das sagt, immer wenn eine Bestie unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, kann ich 4 Schaden auf einen Gegner schießen. Warstorm Surge macht das Ähnliche, ist aber langweilig, weil nicht Bestie im Text drin steht. Und Molten Echoes zum Beispiel ist auch noch so eine Karte, kann ich einen Kreaturentyp nennen, wenn sie ins Spiel kommt, also auch ein Enchantment, 2 farblose, 2 rot. Und immer wenn eine Nicht-Token-Kreatur von dem genannten Typ ins Spiel kommt, kriege ich bis zum Ende des Zugs einen Token davon. Generell Enchantments habe ich ein paar witzige im Deck, also Reflections of Lethiara zum Beispiel sagt auch, nennen einen Kreaturentyp, wenn sie ins Spiel kommt, und immer wenn ich dann davon einen Spell caste von diesem Typ, wird er kopiert, was bei normalen Bestien dazu führt, dass ich einfach 2-mal diese Bestie bekomme. Wenn ich allerdings mutiere, ist das interessant, weil dann kriege ich auch 2-mal die Bestie, und wenn ich jetzt Reflections liegen habe und ich Illuna auf eine Kreatur drauf mutiere, dann kriege ich nicht 2-mal den Mutate-Trigger, sondern 3-mal, weil von der ersten Kopie kriege ich ihn 1-mal und die zweite Kopie zahlt dann für sich triggert für sich selbst und für die erste Kopie, die bereits drin steckt, und dann kriege ich ganz viele Permanents im Spiel und es ist sehr witzig, und jetzt höre ich auf zu reden, weil ich glaube, der Punkt ist klar geworden.
Ja, also ich hatte auch ein Temur Mutate Deck, das hieß Paco und Haldan, wo ich vor allem auf Mutates Dinge gesetzt habe, und ich mag Mutate, weil ich liebe halt einfach mit Regeln, Interaktion, dir einen Mittelfinger zu zeigen. Das ist einfach schön. für mich ist halt immer wieder dieses Tribal-Problem. Weswegen ich dieses Jahr versuche, ein Tribal-Deck zu bauen, was mir gefällt. Weil man macht zwar viel coole Dinge, aber am Ende greift man. Am Ende macht quasi dadurch, dass man eben die Tribal-Synergien selten so sehr ausweiten kann, macht man sehr oft das Gleiche, und wenn ich X habe, dann mache ich Y, und dann, wenn alles X bekommt, +1/+1, alles Y hat Trampel. Das sind einfach Play-Patterns, die ich, muss blöd zu sagen, erinnern mich zu sehr an Yu-Gi-Oh! Und dafür habe ich Yu-Gi-Oh! Insbesondere jetzt, wo Master Duel rausgekommen ist, wo ich es auch online spielen kann, gescheit. Und das ist halt, so eine Sache, weswegen ich halt in Magic nicht so der Tribal-Kerl bin, im Gegensatz zu meinem Bruder, der ist ja der Tribal-King quasi von uns. Der hat ja, ich glaube, 8 oder 9 Tribal-Decks bis jetzt gebaut, und der findet es immer wieder geil.
Guter Mann.
Ich kann das total nachvollziehen, Freddy, und mir ging es genauso. Also ich habe auch, also das ist mein erstes und einziges Tribal-Deck in 10 Jahren Commander, weil ich halt genau ein ähnliches Problem damit hatte. Für mich funktioniert das Deck eben genau, weil es zum einen halt ein Tribe ist, den ich so gerne mag, zum zweiten diese verrückten Mutate-Geschichten hat und zum dritten eben nicht nur durch den Angriff gewinnt, weil halt, wenn ich tatsächlich den Aether Charge liegen habe und dann ich zum Beispiel Itsuris Predation oder sowas spiele, also wo ich für jede gegnerische Kreatur eine Bestie bekomme, die dann miteinander fighten, oder Curious Herd, wo ich für jedes gegnerische Artefakt nur Artefakt, Bestien bekomme, dann kann ich damit halt auch mit Non-Combat-Damage Leute aus dem Game nehmen. Aber ich sehe deinen Punkt absolut. Warte, und das ist genau der Grund, warum ich auch so lange ein Problem hatte mit Tribal-Decks.
Ich will noch was an den Statement von mir revidieren. Das Problem ist nicht, dass es durch Combat-Damage gewinnt. Ich mag Critical-Mass-Gameplay nicht. Wenn ich 3 von diesem Effekt habe, dass ich dann quasi Mana an sich spammen kann und wenn ich eine Kreatur spiele, dann ziehe ich 2 Karten, machen Mana, enttappen Land, dann das nächste. Und ich mag dieses kritische Massengameplay nicht. Dass, wenn ich eine kritische Masse an Effekten habe, dass ich dann halt so viel Value rausbekomme. Und sehr oft, um starke Tribal-Decks zu bauen, brauche ich kritische Massen.
Ich mag Fritz. Ich mag Fritz' Begeisterung für sein Deck. Ich mag nicht Mutate. Das ist auch im Großen und Ganzen, was das Deck so für mich zusammenfasst. Es könnte auch heißen, töte Fritz, bevor Illuna Eier legt. Weil, also zum einen ist es halt wirklich explosiv und gefährlich, und zum anderen steige ich halt einfach komplett geistig aus, wenn irgendwas zum dritten Mal mutiert, und dann denke ich mir halt, ja, es wird schon stimmen, was da jetzt gerade mutiert. Es ist jetzt ein Otter ein Hund, ein Flugzeug, ein Panzer, ein Elf und weiß ich nicht, ein fliegender Elementardinosaurier. Es ist eh jede Regel der Logik ausgehebelt. Dann ist auch egal. Dann mach ruhig.
Hauptsache, er ist kein Mensch.
Hauptsache, er ist kein Mensch, aber Menschen sind da ja auch nicht drin. Man kann ja sogar den Wirewood Savage theoretisch mutaten, weil er ein Elf ist.
Man kann aber nicht Roalesk mutaten, der den Human Mutant ist.
Tja, schade. Aber es ist vielleicht ganz gut, wenn sich Mutanten nicht zu weit ausbreiten. Aber ja, es ist ein schönes Deck. Ich weiß auch, also es ist auch wirklich was, wo man immer, wenn du sagst, du spielst das, dann muss man auf der Hut sein. Und das ist cool daran, weil dann weiß ich halt immer, okay, da sind sehr viele Interaktionen drin. Auch wenn ich irgendwann aussteige, weiß ich trotzdem, die Interaktion ist halt gefährlich. Ich muss was dagegen tun. Aber es überfordert massiv mein Simple Man Kill It With A Stick Brain. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich liebe aber deine Begeisterung dafür.
Ja, dann gehen wir doch jetzt zu einem weiteren Deck. Und das ist mir vollkommen egal, wer von euch. Aber es muss auf jeden Fall ein Simple Man Kill It With A Stick Deck sein. Haben wir da was im Angebot heute? Jochen, du hast bestimmt eins dabei.
Also ich schau mal, es ist Kill It With A Stick, aber es hat ein bisschen Tricks. Und es ist eins meiner liebsten Lore-Decks ja okay. Überhaupt.
Kill it with a trick.
With a tricky stick. eins meiner liebsten Lore-Decks überhaupt, was durch einen Sieg gegen einen Urza noch verstärkt wurde, ist Titania, Protector of Argoth. Ein monogrünes Landopferungs-Riesenelementar-Kaputtklopf-Deck. Titania kostet 3 beliebige und 2 grün, hat 5/3 und die sagt, wenn sie das Schlachtfeld betritt, darfst du eine Landkarte aus dem Friedhof aufs Schlachtfeld zurückbringen. Und immer wenn eins deiner Länder vom Schlachtfeld in den Friedhof kommt, kriegst du einen 5/3 Elementar-Kreaturen-Token. Ohne Trampeln, ohne Haste, einfach im Grunde eine normale Titania ohne alle Fähigkeiten. Ich liebe das so sehr, weil Titania in der Lore halt das erste große Opfer von Ursa und Mishra ist, weil sie dann in ihrem Krieg halt komplett deren Insel verwüsten, also die spiegelt so ein bisschen den ewigen Konflikt zwischen Modernisierung und Natur wider. Und die echte Titania in der Lore ist halt brutal zerstört worden, dann durch den Silex-Blast. Aber ich habe es einmal geschafft, einen Urza damit zu besiegen und deswegen habe ich die Geschichte wieder gerichtet. Aber kommen wir drauf zurück, was das Deck so macht. Es möchte natürlich, dass Länder kaputt gehen von einem selber, damit man dann genügend Elementare hat. Und dann den Gegner damit kaputt schlagen kann. Das geht auf die einfachste Art in Commander natürlich mit diesen ganzen Fetchlands, selbst mit den ganz einfachen, wie jetzt Evolving Wilds. Ist ja egal, ein Land geht in den Friedhof, du kriegst ein Elementar, du kriegst zusätzlich noch ein Land, also es ist ein bisschen wie bei Karametra. Im Grunde kriegst du für die einfachsten Commander-Mechaniken, die man so spielt, kriegst du schon was. Man kann es natürlich auch noch ein bisschen verfeinern, dann es gibt so schöne Sachen wie das Surin Orb, das kostet 0 Mana, ist ein Artefakt. Und du kannst ebenfalls für 0 Mana ein Land opfern und 2 Leben kriegen. Das heißt, du kannst theoretisch gesehen, wenn du jetzt weißt, der Punkt ist gekommen, wo der Wald sich erheben muss am Ende des gegnerischen Zuges, könntest du deine ganzen Länder opfern und hast dann eine riesige Armee. Das ist ganz nett. Dann gibt es zum Beispiel noch.
Da muss ich immer so an diese, ich habe Herr der Ringe tatsächlich als Buch gelesen, bevor ich die Filme gesehen habe. Und im Original, in der Original-Helms-Klamm-Szene rennen die Orks doch dann irgendwie in diesen Wald rein, ja, und verschwinden einfach alle, anstatt dass da irgendwelche Baumhirten unterwegs sind. Da muss ich jetzt sofort
dran. Ja, das ist auch in der Extended Version drin sogar, der ist ja Huon-Wald, wo die dann, der nur so wackelt und dann kommt kein Ork mehr jemals raus.
Ja, genau. Dann kommt auch so ein Schuh raus oder sowas in der Art.
Und man kann halt, das Problem ist natürlich, dass, obwohl man grün hat, Titania jetzt nicht unbedingt billig ist und wie Freddy gleich bemerken wird, Titania ein Magnet ist, weil sie die einzige Karte ist, die dir diese Strategie ermöglicht. Deswegen sind Karten wie der Sylvan Safekeeper halt noch ganz cool. Das ist ein 1-1 Menschen-Wizard für ein Grün und du kannst auch ein Land opfern und kannst aber einer Kreatur, die du kontrollierst, Shroud geben. Das heißt, du kriegst sogar 2 coole Effekte. Deine Titania lebt und du hast auch noch ein Elementar. Und was ich jetzt dann ganz gern mag, also sind 2 Sachen, man muss halt irgendwie die Länder wieder zurückkriegen. Das sind so Klassiker wie Splendid Reclamation, eine Sorcery für insgesamt 4 Mana. Du kannst alle Länder aus deinem Friedhof getappt wieder zurückbringen, denn wenn es mal daneben geht, solltest du halt nicht nackt dastehen. Und was ich sehr gern mag, und was in diesem Urza-Spiel unter anderem ein Grund war, warum ich am Ende noch stand und dann Urza vernichten konnte, sind ein bisschen lustige so Flavor-Karten, die aber trotzdem mächtig sind, wie der Gravity Well. Da geht es ja auch darum, dass eben die Natur die mächtigste Kraft ist. Gravity Well ist eine Verzauberung für ein beliebiges 2-Grün, sagt immer, wenn eine Kreatur mit fliegend angreift, verliert sie fliegend bis zum Ende des Zuges. Und ihr sagt es nicht, dass es, wenn es dich angreift, das passiert immer, weil die Gravitation halt so massiv hoch ist. Das hat den Vorteil, dass du natürlich zum einen verhinderst, dass einfach Leute über dich drüber fliegen und dich mit Commander Damage oder Drachen oder sonst was kaputt machen. Zum anderen schaltest du ganz auf ganz lustige Weise etliche andere Decks oft aus, weil wenn du dann zum Beispiel ein Drachen-Tribal hast oder jemand starke Engel oder so hat, das ist vollkommen egal, weil die im Angriff immer ihre wichtigste Fähigkeit verlieren. Die haben keine Evasion mehr und dann ändert sich der komplette Kampf auf dem Feld.
Wie oft ist es dir schon passiert, dass Leute diese Enchantment einfach vergessen haben und ihre Flyer dann runtergezogen wurden und Surprise Deadblock?
Es ist erstaunlich oft passiert, obwohl das ja da ist. Also das liegt halt da und das ist so eine unsichtbare Karte. Das ist so eine coole
Karte, ich kannte die nicht.
Die ist fantastisch, ich mag die sehr gern.
Ja, und vor allem, wir haben ja auch Jonas Huhn auf dem Discord, der hat ja sogar CEDH Titania, ne?
Ja.
Sein Monogreen Storm. Und Titania an sich ist, finde ich, auch an sich einen coolen Charakter, aber ganz ehrlich, ich bin die ganze Zeit gerade nur am Überlegen. Ich sag's jetzt einfach mal, der Professor hat noch nie Star Wars angeschaut, ich habe noch nie den dritten Teil Herr der Ringe angeschaut.
Freddy ist so ein bisschen anti heute irgendwie, ne?
Ja, sorry, ich wollte jetzt dann einfach aber mal
die,
ehrlich
sein. Die Baumhürden, die siehst du ja, ne, das
sieht ja, die sieht man doch am in Two Towers sieht man die so mit an.
Genau, den Wald sieht man noch in die zwei Türme, ja, richtig.
Ja, ich habe den dritten Teil nie fertig geschaut.
Ach, Freddy, sei doch nicht so.
Ich glaube, ich auch. Wir dürfen es nicht sagen, sonst verlieren wir unsere ganze Subscriber. Herr der Ringe ist toll.
Herr der Ringe ist toll. Gebt ich habe es gesehen. Gebt uns
auf Spotify. Wir mögen Herr der Ringe.
Top.
Oder bewertet uns auch schlecht, aber Hauptsache, wir haben 180 und sind über der Kommandozahl.
Was? Egal, was es ist, es muss nur sehr viel davon sein.
Genau. Das ist ein guter, das ist eine gute Beschreibung, glaube ich, von dem Titania-Deck, oder? Egal, was es ist, es muss nur sehr viel davon sein. Du willst einfach schön hochskalieren und unglaublich viele Tokens machen. Spielst du Token-Doubler in dem Deck oder lohnt sich das nicht?
Ich,
so Doubling-Season-Geschichten.
Ich glaube, ich habe einen drin. Doubling-Season habe ich nicht, ich habe Second Harvest, mache ich. Weil Doubling-Season ist mir persönlich dann, also zum einen
Second Harvest ist halt geil, das ist halt so ein Surprise-Token-Doubler.
Ja, weil es ist halt wie bei dem Surin Orb, man kann es halt am Ende des gegnerischen Zugs spielen, weil es ist halt für Monogrün, wenn man nicht gerade Concordant Crossroads hat oder die für Titania nicht passende Zugbrücke, hat man immer das Problem, dass man sehr, sehr viele Elementare hat, aber die können nicht angreifen.
Jochen, ganz kurze Flavor-Lektion für dich. Die Zugbrücke ist aus Holz. Titania mag Holz.
Aber sie hat keine Burg.
Ergo, es passt.
Okay.
Mehr musst du nicht drüber nachdenken.
Ich beuge mich
beides
dem.
Beides ist Holz. Pack die Zugbrücke in dein Deck rein.
Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass wenn man Concordant Crossroads spielt, dass man trotzdem, wenn man ein aggressives Titania-Deck hat, kommt man immer noch als der Spieler raus, der die meisten Kreaturen hat, die davon profitieren. Aber es ist halt immer eine Riesengefahr, weil wenn man allen Leuten Haste gibt, das ist verrückt.
Ja. Du hast dein grünes Deck vorgestellt. Ich hatte sehr lang eigentlich kein wirkliches grünes Deck. Du hast Urza besiegt, aber hast du Yawgmoth besiegt? Denn jetzt zeige ich dir Schnatterzahn, Eichhörnchen-General. Das Chatterfang-Deck, über das wurde schon öfters geredet. Und mittlerweile wissen die Leute, Hauptkarten für mich sind eben, oder der Hauptdraw für mich an der Karte ist eben, jedes Mal, wenn ich einen ein oder mehr Spielsteine mache, dann mache ich auch genauso viele 1-1 Eichhörnchen und die möchte ich für verschiedene Effekte wegsacrificen. Einmal mit Schnatterzahn selbst zum Dinge killen. Und ich habe Karten, die profitieren davon, wenn gegnerische Kreaturen sterben. Dieser Chevil, Bane of Monsters zum Beispiel, der halt jedes Mal Karten zieht und Leben hat, wenn halt eine Kreatur mit einem Bounty-Counter stirbt. Oder die Gisa, glorreiche Erweckerin, mit der ich halt dann die Kreaturen, die ich töte, wiederbelebe. Und weil ich natürlich einer der wichtigsten Karten in dem Deck ist halt auch Yawgmoth. Thrawn Physician, weil er macht halt alles, was das Deck möchte. Es sacrificed, es killed, es bekommt Value daraus, dass es sacrificed, es zieht Karten. So, der ist halt einfach, das Deck ist so seine perfekte Supplement, deswegen ist es auch das einzige Deck, wo ich ihn spiele. Aber der eigentliche MVP in dem Deck ist einerseits Grist, die Flut des Hungers, The Hungering Tide.
Oh Gott, auch so eine Karte, die ich hasse. Ich wollte jetzt schon über Ryagmoth ranten, aber ich bin Grist immer noch, ich nehme es ihm immer noch krumm, dass ich, dass du damals das richtig gecallt hast in unserem Spiel oder Exil, dass er ein Commander werden kann und ich falsch. Dass ich da so hintergangen wurde von der gesamten genau. Magic-Welt.
Dadurch, dass eben dieser Eichhörnchen-General halt sehr viel Dinge killt, sehr aggressiv, sehr viel mit Tokens macht, ihnen ist es egal, welche Tokens er macht. Hauptsächlich mache ich eigentlich Artefakt-Tokens primär. Ich verwende dafür halt zum Beispiel Guillaume oder Marionettenmeister als Wincons. Guillaume kann Dinge niedertappen oder Indestructible machen für einen Mana und macht gleichzeitig noch Food-Token. Und Marionettenmaster, wenn er reinkommt, macht entweder drei Tokens und jedes Mal, wenn ein Artefakt stirbt, burnt Marionettenmaster halt für sein eigenes, für seine Power. Aber mein Lieblings-Overrun ist in dem Deck, ist noch Wurmform, weil
das ist der mit Overload, ne?
Genau, das ist dieser 6-4 Überlast 6. Genau, der macht 6-4, der macht aus Kreaturen cool. 6-4 Würmer. Was sehr cool ist und halt auch mit Eternal Witness zurückkaufbar, ist ein saucooler Overrun-Effekt in Schnatterzahn. Insbesondere, weil Schnatterzahn hat Waldtarnung. Yavimaya macht alles zu Wäldern. Also kann ich mit kann ich einfach unblockable mit ihnen angreifen, indem ich alles zu Wäldern mache. Bei jedem und dann kann auch mal.
Wie viel kostet das Ding ohne Overload?
1.
Ja, das ist halt natürlich schon ein Surprise Commander Damage Kill auch.
Ja. Cool. Ja, genau, aus 6-4 und dann mit Chatterfang. Seine Fähigkeit macht dir: Opfere x Eichhörnchen, eine Kreatur deiner Wahl, hält plus x minus x bis zum Ende. Da kann ich halt auch mit Wurmform machen, drei Dinge sacrificen und also 9 Schaden dann auf einmal.
Geil. Funny.
Und der Grund, weswegen halt eigentlich das Deck so ein bisschen gehasst ist, der wirkliche ist der Bane of Progress und Natural Order.
Ja, gut, aber Leute, die das hassen, die sind ja einfach selber schuld, weil sie zu viel Artefakte und Enchantments spielen.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber ist halt Fortschritt. Aber jeder spielt einen Haufen Artefakte und Enchantments, kommt mir so vor. Und ich bin zwar ein Artefakt-Deck, aber ich bin auch durchaus bereit, eine Karte zu haben wie Selvala, die für Power Tap, für die Power von der Kreatur Mana macht. Und halt dann einfach einen Bane of Progress zu spielen, der halt einfach mal 16, 17, 17 ist oder sowas. Und dann für 17 Mana eine Silvala tappen. Ich glaube, damit komme ich ganz gut davon.
Kann man machen, ja.
Das ist, es ist zwar ein Artefakt, es ist ganz lustig, weil es ist ein Artefakt-Deck, ein bisschen ein Control-Deck, aber auch wenn es eigentlich sehr viele Artefakte und Enchantments spielst, ist Bane of Progress mein MVP in dem Deck. weil ich kann eben was damit anfangen, wenn meine Artefakte sterben, wie eben zum Beispiel Marionettenmeister. Alle meine Artefakte burnen zusätzlich 4 Schaden oder so, die verrecken.
Ja, das ist cool, das irgendwie, das, ich finde, was ich so mag an deinen Decks, Freddy, ist, dass sie sehr häufig, und das ist was ich, wonach ich auch strebe bei Magic Decks, so nicht ganz offensichtlich sind. Also, dass sich quasi unter der Haube eine zweite Strategie verbirgt, an die man nicht sofort denkt, wenn man den Commander sieht. Und als ich Chatterfang zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich halt so, ja, mein Gott, Token, Stuff und so weiter. Aber natürlich funktioniert der super gut mit Tokens, mit Treasure-Tokens, mit all diesen Sachen. Natürlich kann man auch in Golgari coole Artefakt-Decks bauen. Ich hatte selber mal ein Glissar The Traitor-Deck, das auch einfach durchaus coole Synergien in den Farben ermöglicht. Und das Deck, jedes Mal, wenn du darüber redest, finde ich es cool und will mal dagegen spielen. Ich weiß nicht, ob du es noch in Paper hast, aber wenn wir uns das nächste Mal sehen.
Du hast dagegen schon gespielt.
Ich will noch mal dagegen spielen. Übrigens, für alle Leute auf YouTube, wir probieren das jetzt mal mit diesen Tafeln, die wir hier irgendwo einbauen oder so. Ihr könnt mal unsere Folge 62 auschecken. Da haben wir unseren Deckbau-Guide für Einsteiger gemacht. Und da haben wir immer das Chatterfang-Deck als Beispiel genommen.
Ja.
Warum, also quasi in den verschiedenen Schritten, wie wir Decks bauen und haben immer so anhand von dem Chatterfang-Commander. Ist nicht genau das Deck rausgekommen, das Freddy jetzt spielt, aber einfach, wenn ihr so ein bisschen mehr wissen wollt über Decks und so, gerade wenn ihr noch frisch im Format seid, checkt mal Folge 62 aus.
Ja, was soll ich sagen, Freddy? Also, das ist halt einfach ein lustiges cleveres, kreatives Deck. Es hatte leider Yawgmoth drin, deswegen gibt es 2 Punkte Abzug für Slytherin, aber...
Ich glaube, Jochen ist so die Karte, da bin ich mit dir vereint in meiner Abneigung ihm gegenüber. Im Gegensatz zu dir bin ich ein Hypocrite, ich spiele ihn trotzdem in meinem Shattergang-Deck, aber ich mag ihn auch nicht leiden.
Ich finde, also Yawgmoth ist, der kann halt einfach zu viel als Karte. Das ist ein klassischer Fall von, das ist wie der Ursa, die sind einfach in sich, finde ich, die sind halt zu viel von allem. Aber das ändert ja nichts dran, dass das Deck sehr cool ist, weil zum Beispiel, man kann ja theoretisch gesehen sogar Chatterfang benutzen, kann man das auch auf gegnerische Kreaturen machen? Dann kann man sie removen damit, oder?
Ja, genau. Ja, das ist auch der Grund, weswegen ich diese ganzen Kill-Profit-Spells drin habe. Ich habe auch den Species-Specialist, damit nehme ich auch zum Beispiel ganz gern Kreaturtypen von Gegnern. Jedes Mal, wenn ein Human stirbt, dann...
Das meinte ich. Da steckt halt viel kreative Energie drin und das ist eigentlich immer schön, wenn man gegen Decks von Freddy spielt, weil man das merkt und weil man merkt, dass da jemand sitzt, der halt nicht einfach nur beim Wort Eichhörnchen schon komplett den Hirnmeld bekommen hat und dann nur noch Eichhörnchen da reingelegt hat. Was auch okay wäre, weil Eichhörnchen cool sind, aber du hast dir halt nochmal zusätzlich ein bisschen Gedanken gemacht.
Ich habe eine kleine Frage an euch beide, weil ja in dem Fall Chatterfang ein Commander ist, der als Commander Targeted Removal als Fähigkeit hat. Spielst du Arcane Lighthouse oder irgendwie sowas in der Art, um Hexproof oder Shroud von gegnerischen Kreaturen abzustellen in dem Deck?
Brauche ich nicht. Ich habe einen Haufen Minus-Effekte, die halt auch allen und Defile okay. Und solche Dinge. Also mir ist das so ein Problem. Ich habe bis jetzt noch kein Problem, Exkurs. Hexproof rauszubekommen.
Das ist nämlich interessant, weil ich habe in vielen von Decks von mir Arcane Lighthouse drin. Für alle, die es nicht kennen, das ist ein Land, das hat irgendwie 1 und Tappen. Kreaturen der Gegner verlieren bis zum Ende des Zuges Hexproof und Shroud und können das nicht haben. Irgendwie sowas in der Art. Ich weiß gar nicht genau auswendig, ob ich das richtig gesagt habe. Und ich denke mir immer, hey, mega coole Karte. Die macht super viel Sinn in einem Deck, wo der Commander halt auch Targeted Removal hat oder wo die Strategie ganz viel Targeted Removal drin hatte. Ich hatte eine Weile lang mal auch ein Tulane-Bild, wo ich die drin hatte. Und irgendwie setze ich die nie ein. Würde mich mal interessieren, was Leute dazu sagen, weil ich das Gefühl habe, dass die Karte ein bisschen eine Trap-Karte ist, kommt mir mittlerweile vor.
Ja, ich sage auch wieso, weil ich werde vielleicht nicht immer einen Hexproof-Threat los, aber wenn keine anderen Threats liegen, ist mir der Hexproof-Threat auch kein Threat.
Das stimmt. Also,
guter Punkt.
In vielen Fällen, ich würde mal sagen, in 90% aller Fälle ist das absolut richtig, wenn das jetzt nicht die Atombombe auf 2 Beinen ist, dann ist es auch egal, weil es ist immer noch nur 1.
Wenn es eine Atombombe ist, dann muss ich halt einfach Toxic Deluge casten und mein eigenes Board mitsprengen. Und ich bekomme wahrscheinlich noch Karten dazu, weil ich irgendwelche Effekte dafür habe.
Atombombe auf 2 Beinen könnte ein gutes Stichwort sein für mein nächstes Deck, wenn ihr bereit seid. Es sei denn, wir wollen noch bei Chatterfang bleiben.
Bin bereit.
Genauer genommen tatsächlich Atombombe auf 4 Beinen und 2 Flügeln, aber das war's auch schon wieder mit geraden Anzahlen. Alles andere ist ungerade in meinem Yennet-Deck. Yennet, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ihr Titel ist. Cryptic Sovereign. Eine meiner Lieblingskartendesigns in Magic. Esper-Farben. 2 farblose, weiß, blau und schwarz. Und alles an dieser Karte ist ungerade. Sie hat 3/5. In der Artwork sind 3 Säulen, 3 Augen, 3 komische Hörnchen, alles ist zu dritt, eben außer ihre Flügel und ihre Beine und Arme, deswegen macht das irgendwie keinen Sinn. Sie hat Flying, Vigilance und Menace, 3 Fähigkeiten, 3 Keywords, und sie hat die Fähigkeit, immer wenn sie angreift, zeige ich die oberste Karte meiner Bibliothek vor. Und wenn diese Karte Converted Mana Cost ungerade hat, kann ich sie ohne ihre Mana Kosten zu zahlen casten, ansonsten ziehe ich eine Karte. Und das Tolle ist, der Flavortext ist ungerade, die Anzahl der Buchstaben in ihrem Namen ist ungerade, die Anzahl der Buchstaben in ihrer Typeline ist ungerade, sogar der Name des Artists ist ungerade. Das Einzige, was nicht ungerade ist an Zahlen auf dieser Karte, ist das Jahr 2020, weil halt die in einem Commander-Set oder 2016, in irgendeinem Commander-Set war, wo eine gerade, 2018 war es, eine gerade Jahreszahl war, das konnten die nicht wechseln. Oder ist es sogar falsch? Irgendwas ist gerade, dann ist die Collector Number oder sowas.
C18 ist so, hier gerade. Collector Number ist 51.
Eben, sogar die Collector Number. Ich liebe diesen Fun Fact an dieser Karte und ich finde es einfach schön. Und als ich die gesehen habe, wusste ich muss ein Deck mit ihr bauen, weil ich sie so cool finde. Und ich hatte davor tatsächlich schon ein Charum Swings Tribal Deck. Das heißt auch, also das hat es so ein bisschen beerbt. Und das heißt, es hat auch ein Theme als Swings Tribal. Und das ist so ein Deck von mir, das hat verschiedene Themes. Da ist es so am klarsten definiert, dass es drei Themes hat, die irgendwie ganz klar sind. Das habe ich auch schon mal im Podcast als Beispiel genannt. Und ich beeile mich jetzt, das möglichst kurz zu sagen. Bitte werft ein, wenn euch irgendwas einfällt dazu. Das erste Theme ist obviously, also natürlich, Top-Deck Manipulation. Also ihre Fähigkeit ist immer, wenn sie angreift, gucke ich mir die oberste Karte an. Wenn die ungerade ist, kann ich sie casten. Natürlich habe ich Ponder drin, natürlich habe ich Brainstorm drin, natürlich habe ich all diese Sachen drin, die mir Karten oben auf meine Bibliothek legen. Also das ist mein Deck, wo ich meinen Vampiric Tutor drin habe. Ich hatte eine Weile lang die originale Liliana Planeswalkerin drin, die irgendwann rausgegangen ist. Ich habe den Doom Whisperer drin mit Surveil. Alle diese Sachen, die mir erlauben, so ein bisschen fiesere Sachen zu machen und quasi meine oberste Karte schneller ins Spiel zu kriegen. Weil ich weiß, dass ich mit Yennet viel angreifen werde. Die ist zwar schon schlecht zu blocken mit Menace und Flying, aber sie ist leicht abzuschießen. Deswegen habe ich die Schwerter drin und Lightning Greaves und es ist so ein bisschen so ein Voltron-Deck in Esper. Also ich mache viel rein, um sie zu beschützen. Und es ist aber auch ein Control-Deck. Also ich habe auch viel Counter-Magic drin, ich habe viel Removal drin. Ich habe ein paar fiese Haymaker drin, wie jetzt diesen neuen Mana Eldrazi, den Void Winnower, der sagt, gegnerische Sachen mit geraden Mana-Kosten können weder gecastet werden, noch angreifen oder blocken. Und der Rest der Kreaturen sind eigentlich Sphinxen. Oder Swingen? Ich weiß nie, was da der Plural Swingen ist. Wisst ihr das?
Swingen? Ich glaube, es ist Swingen, ja.
Swinger.
Ja, Swinger.
Swinger. Ja, genau. und viele von denen sind so wie der Sphinx Ambassador, also dass sie so kleine Minigames haben. Ne? Also die sind dann nicht immer die optimale Karte, aber sie machen irgendwas Witziges. Und Unesh habe ich in dem Deck. Ich weiß, Freddy hasst die Karte oder findet sie nicht besonders cool. Das Coole an Unesh ist, dass er halt Swinger billiger macht und immer, wenn sie ins Spiel kommen, mir so eine Art Mini-Fact or Fiction mit vier Karten gibt. Also Gegner muss die obersten vier Karten meiner Bibliothek in zwei Piles unterteilen und ich darf einen davon auf die Hand nehmen. Und damit sind wir beim letzten Mini-Theme dieses Decks. Also das eine ist Sphinxen, das andere ist Top-Deck, das dritte sind Piles. Also ich spiele in dem Deck alles, was irgendwie so eine kleine Minigame-Aufgabe meinen Gegnern gibt. Zum einen ist es Fact or Fiction selber natürlich und Unesh. Zum anderen sind es Karten wie Do or Die. Das ist eine Sorcery von Schwarz, ein farbloses, ein schwarzes Mana. Und die sagt, unterteile die Kreaturen eines Gegners deiner Wahl, eines Spielers deiner Wahl, in zwei Häufen. Dieser Spieler wählt einen davon, der zerstört wird, und der andere wird eben nicht zerstört, also im Prinzip ein Fact of Fiction bloß als Board Wipe oder Spot Removal, je nachdem. Und verschiedene so Sachen, weil ich das irgendwie witzige Effekte finde, die sind immer cool. Und das ist ein Deck, das irgendwie ich gar nicht so häufig spiele, weil ich einfach zu viele Decks habe, aber das Spaß macht. So als kleines Ding ist noch, dass ich alle Counterspells in dem Deck sind Modal Counterspells, also sowas wie Mystic Confluence oder Archmage's Charm, die dann immer noch einen Modus haben, der kein Counterspell-Effekt ist. Das heißt, falls ich sie aufdecke mit Yennet, kann ich sie casten für Card Draw beispielsweise, anstatt sie als Counterspell auf die Hand nehmen zu müssen.
Yennet ist so eine Karte, die ich finde sie okay. Also das ist definitiv ein Commander, wo ich sage, der ist ganz interessant an vielen Ecken. Dieses Free-Casten, ja, ich bin ein bisschen allergisch wie ein Yuriko, weil es oftmals in diese 9 CMC, 11 CMC Richtung geht. Ja, aber ich muss zu Yennet noch was sagen, und das, weil ich glaube, Noah, haben wir schon wieder, der hat das Deck mal gebaut und hat mir das nämlich auch irgendwann mal gesagt, so, alles ist asymmetrisch, und dann so, selbst bei den Säulen da hinten sind irgendwie genau 7 solche Dinge auf jeder Säule, und ich sage einfach nur, das sind 4 Treppenstufen.
Freddy, du bist echt der Anti-Freddy heute. Jetzt hast du schon wieder, vorhin hat Jochen für mich mein Karametra-Deck zerstört, das ich jetzt vielleicht auflösen muss, weil es einfach Tulane ist. Jetzt hast du für mich mein Yennet-Deck zerstört. Mit den 2 Flügeln und 4 Beinen konnte ich leben, aber warum haben die 4 Treppenstufen gemacht? Das wäre doch vollkommen vermeidbar gewesen. Das sind sogar 5
vorne Töpfe, und ich glaube sogar...
Goddammit, Wizards.
Aber ich fand das halt einfach so, da ist so viel Detail da hinten und das Offensichtliche davon, dass ein Drittel der Karte einnimmt.
Fun Fact, mir ist es auch nie aufgefallen. Ich habe das Deck jetzt auch schon seit 4 Jahren oder seit wann es rauskam, auf jeden Fall. 2019. 3 Jahren.
Naja, aber man möchte, aber ich sag's auch so, man möchte auch manchmal eigentlich mit den ein paar Odds normale Spells haben. Also ich sag's so, ich will die Counter-Spells auf Even haben, dass wenn ich die reveal, dass ich die ziehe.
Ja, Moment, das Coole ist ja, selbst mit den Odd-Karten kannst du sie ziehen, glaube ich. Es ist nur ein Make-Cast. Also du kannst dich immer noch entscheiden, auch mit den Odd-Numbered-Karten sie auf die Hand zu nehmen, ja, statt den Cast.
Genau, ja. Man kann entweder ziehen oder sie benutzen.
Also sie ist schon eine sehr, sehr mächtige Kreatur. Und die Sache ist halt so ein bisschen an diesem Deck, wenn Yennet halt die ganze Zeit removed wird, dann ist das Deck wesentlich weniger gut, als wenn sie es nicht wird, was jetzt natürlich jetzt nicht so die Überraschung ist. Das Deck kann immer noch coole Sachen machen, aber es ist natürlich besser, meinen 9-Mana Eldrazi on Attack ins Spiel zu kriegen,
ja,
anstatt ihn hardcasten zu müssen. Weil in Esper 9-Mana-Karten hardcasten ist jetzt nicht der Spaß.
Definitiv nicht.
Da gibt's andere Wege, das zu machen.
Oh, Jochen, hab ich schon mal mit Yennet gegen dich gespielt?
Ich glaube einmal, und es bringt mich immer in die Bedrängnis, dass mich alle anderen am Tisch dann hassen, wenn man mich auswählt für Fact or Fiction Effekte, weil ich ja schon mehrfach im Podcast erklärt habe, dass ich das Gehirn eines aggressiven Goblins habe, wenn ich Commander spiele. Und wenn du zum Beispiel mit Maurice spielst und er sieht danach, wie die Pies aufgeteilt waren, der kriegt dann immer mehrere kleine Hirnschläge, weil halt für den ich in einer Matrix operiere, die er nicht verstehen kann. Und ich denke mir, ja, ich mache das jetzt so und das wird schon passen, weil es ist halt so, good cannot comprehend evil, also das Gute kann das Böse nicht verstehen und dann teile ich das so auf, wie es für mich am besten ist. Ich bin natürlich lernfähig und weiß schon, kann auch Gefahren beseitigen, aber es ist immer ein Herzrasen-Moment für mich, weil ich mir immer denke, okay, du weißt genau, dass du jetzt mich als unparteiischen Boros-Mann, eigentlich sind die nicht unparteiisch, aber ist egal, du schickst mich da als Boros-Richter hin und dann entscheide ich halt wie ein Boros-Richter und natürlich werde ich dann über den Tisch gezogen von Azorius und Dimir und allen anderen Leuten.
Ja. Nee, also ich glaube, ich habe gegen das Yennet-Deck schon mal gespielt und es war eigentlich ganz lustig. Auch mit dem Voltronigen Aspekt.
Ich mag halt diesen Minigame-Aspekt auch. Also es ist ja quasi ein eigenes Minigame. Und was oft sehr interessant ist, ist, dass Leute am Anfang auch Yennet so ein bisschen unterschätzen. Was mich wundert, ehrlich gesagt, weil wenn du die Karte durchliest, dann sieht sie halt schon relativ insane erstmal aus. Aber ich glaube, Leute denken sich so, bis die mal angreift. Und ich meine, dann zieht er halt eine Karte und so. Und ja, oft lassen sie dann mich ein paar Boots und Schwerter drauf ausrüsten. Und dann, wenn ich halt noch ein Counterspell-Backup habe, dann ist es halt schon sehr, sehr gut. Ich darf nicht hier im Podcast meine ganzen Deckgeheimnisse ausplappern, aber ich tue es trotzdem.
Spoiler, aus irgendeinem Grund. Wenn man erlaubt, dass irgendwer in einer Commander-Runde einfach gemütlich ein paar Boots und Schwerter ausrüstet, hat man eh meistens gut, okay, verloren, weil dann
ja,
das ist der sicherste Weg in
Grundregeln. Ja. Auch wenn es Harald ist. Wir
so eine Folge machen über Grundregeln, so things you just shouldn't do. So.
Schuhe sind
man
böse.
Sollte nicht.
Ja.
Gehen wir weiter, oder? Oder habt ihr noch irgendwelche
Anmerkungen? Soll ich gleich mit meinem Esper-Deck anschließen? Oder
ja, Jochen? Klar. Hau raus, Freddy. Du lauerst doch schon in deinem Dungeon.
Dann mache ich, genau, dann geht ihr alle in meinen geheimen Dungeon von Sephiroth of the Hidden Ways. Die ist eine 3 CMC Esper 2-3 Human Wizard. Immer wenn eine Kreatur, oder immer wenn das erste Mal eine Kreatur deinen Friedhof betritt pro Runde, darfst du venturen. Also einmal den Dungeon vorführen und wenn ein Dungeon completed wird, darfst du eine Karte aus deinem Friedhof reanimieren, also eine Kreatur. Wunder, oh Wunder, es ist ein Dungeon und Reanimator-Deck, aber es ist auch mein Sick-Deck damals gewesen. Also ich spiele mit sehr viel Flying Threats und auch Wege eben mit Unblockbar durchzukommen und auch wegzulooten. Also ich spiele relativ viele Looting-Dinge, wie zum Beispiel den Merfolk-Looter oder einer meiner Lieblingskarten, der Champion of Wits, der, wenn er nämlich reinkommt, in Höhe seiner Power Karten zieht und dann halt Karten abwerfen lässt. Und das Interessante an Sephiroth ist, sie interessiert sich ja gar nicht darum, wie eine Kreatur auf deinen Friedhof kommt, sondern einfach nur, dass eine Kreatur auf deinen Friedhof kommt. Das heißt, Ich spiele auch Cycling-Karten, wie den Radiant Solar Street Wraith. Street Wraith zieht eine Karte und cycle für 2 Leben. Und dann darf ich einmal venturen. Oder der Timeless Dragon. Also ich spiele eigentlich relativ viele Flying Threats mit Evasion, die Cycling haben. Das ist ein großer Sub-Theme davon. Und Sephiroth reanimiert die mir halt dann in den meisten Fällen. Und ich versuche halt den Dungeon immer wieder fortzuführen. Meistens. Ich meine, das ist so ein bisschen das Problem an Dungeons an sich, dass die Lost Mine of Phandelver halt einfach die beste ist.
Ja.
Für 4. Und man eigentlich. Und außerdem ist man nach 4 Dingen durch. Mit Sephiroth ist das ja eigentlich auch ganz, ganz nützlich. Manchmal ist noch der, den man theoretisch für 3 machen kann, ganz nützlich. Weil du nämlich eine Handkarte abwerfen musst und Handkarte abwerfen ist gleich einem weiter venturen.
Das ist irgendwie ein bisschen wie in so den ganzen Diablo-Games und Konsorten, wo du theoretisch eine total tolle große Spielwelt hast, aber es ist klar, dass wenn du farmen willst, gehst du halt immer in diesen einen Abschnitt
dort und dorthin. Du machst das Pit, weil da sind als einziges die Monster.
Genau, ja, das ist halt in diesem Dungeon ist die Drop-Rate halt am besten, deswegen gehen da alle hin, um aufzuleveln und zu farmen.
Ja, genau, das ist so das Problem, dass du deine Pit-Runs machst. Mit der Lost Mine of Phandelver, die wird 10.000 Mal kompliziert, während alle anderen ein bisschen komisch dastehen. Auch weil du einen gar nicht komplizieren möchtest, weil zum Beispiel Azererak spiele ich dort in den Deck, der halt immer wieder delven kann und das Stärke an ihm ist halt quasi, dass solange der eine Dungeon nicht kompliziert wurde, kann man den immer wieder für 3 Mana spielen, um weiter zu delven, was halt dann mit Sephiroth ganz gerne ganz, ganz interessante Loops macht. Und Dinge, die ich halt reanimieren möchte, sind halt einerseits Clone-Spells, Phantasmal Image, sowas wie Gyruda, was halt einen sehr starken ETB hat. Oder Scholar of the Lost Trove. Und ich spiele nämlich ein paar sehr teure Instants und Sorceries. Also da haben wir auch die Aminatus Augury. Und statt dass ich die Hard caste, reanimiere ich lieber was die für mich castet. Es ist ein sehr starkes Deck und gleichzeitig ist es sehr schwach, weil es in den Early Turns nichts macht. Also, das ist definitiv ein Deck, das eigentlich sehr abhängig davon ist, dass das Spiel ein bisschen länger dauert, was ja eigentlich nicht so mein großes Ziel ist. Es kann sehr gut grindy Games spielen.
Ja, aber es ist doch immer schön, dass du so ein bisschen so ein Anti-Torbrand-Deck hast in deinem Stable.
Ja, und es macht auch Spaß und ähnlich halt eben wie dieses Sick-Deck habe ich halt auch so diesen kleinen Chip-Damage-Aspekt mit den Loyal Apprentice, der halt für, wenn ich halt meinen Commander habe, 3 Schaden burnt. Und dann halt mit den Clone-Spells habe ich halt vielleicht 2, 3 davon.
Mhm.
Und, ja genau. Und eines der coolen Dinge an dem Deck ist aber sowas wie, eben, ich habe jetzt halt mein Champion of Wits schon gesagt, einer meiner Lieblingskarten, weil das letzte Mal, als ich dieses Deck gespielt habe, hatte ich 9 Stück davon während dem Spiel. Weil ich halt irgendwann einmal habe ich halt die Grund gehabt und der lootet ja. Der zieht ja 2 Karten und ich muss 2 abwerfen. Dann habe ich irgendwann Eternalized und dann habe ich mit den Token, dann habe ich den populated, habe ich den Token geklont und am Ende habe ich irgendwie bin ich durch die Hälfte meines Decks gegangen, weil ich immer wieder diesen 4-4 Token kopiert habe oder Wege hatte, eine Kopie reinzuholen davon und es ist. Sehr cool, sehr grindy, aber
ich habe eine Frage an dich, Freddy. Und zwar, als ich die Severus gesehen habe, als sie gespoilt wurde, und wir haben, glaube ich, auch mal im Podcast drüber geredet.
Weil die so Precon
ist. Die ist ja ein super cooles Design, aber sie ist so ein bisschen wie es ist halt eine Set-Specific Mechanic. Ne? Das bedeutet, du hast eine limitierte Anzahl an Venture into the Dungeon Triggern auf deinen Kreaturen und Permanents und eine limitierte Anzahl an Dungeons, die es so gibt. Und bei den Dungeons kommt noch dazu, dass dann halt irgendwie einer ganz klar besser als die anderen ist. Ist das ein Deck, wo du das Gefühl hast, dass du das so bauen konntest, dass du so ein bisschen aus dieser Verbundenheit mit dieser Mechanik rauskommst und das über eine längere Zeit hin auch abwechslungsreich bleibt? Oder hast du das Gefühl so, irgendwann wird sich diese Dungeon-Mechanik auch so ein bisschen ausgespielt haben?
Ich sag so, die Dungeon-Mechanik hat sich für mich schon ausgespielt, aber Sephiroth nicht.
Und okay,
das ist interessant. Weil ich mochte Sephiroth ursprünglich ja auch nicht, aber der Grund, wieso ich mal gekauft habe, war, weil sie für 20 Euro. Da war sie mal sehr stark reduziert, weil sie niemand kaufen wollte. Ja. Und wenn ich das Deck upgraden möchte, würde ich in der Zukunft lieber mehr Cycling haben als mehr Dungeons. Weil das ist das, was sie interessant macht, dass eben sie triggert und es ist ja egal, wie die Karte auf den Friedhof kommt. Und coole Wege, immer wieder Karten im Friedhof zu bekommen, Kreaturen im Friedhof bekommen oder solche modalen Kreaturen, das fände ich, ist der Weg, wie man sie, glaube ich, langzeitig interessanter macht, langzeitiger spielbar. Und ich bin halt ein bisschen weg. Also das Dungeon, das passiert halt mit. Aber was mich halt wirklich davon interessiert, ist, wie schaffe ich es zum Beispiel, dass ihr Effekt zweimal triggert, dass ich einen Klon aus ihr mache, dass ich sie vielleicht flicker, um sie nochmal in der gleichen Runde zu triggern. Solche Dinge. Und naja, gut, die Lost Man of Phandelver gibt mir halt, während man halt durchläuft, eine Karte,
ja,
ein Treasure und zwei Effekte.
Das ist auch ein bisschen das Problem daran, finde ich. Das sieht man ganz gut an dem Deck, wo du sagst, ja, die hat halt Dungeon, das passiert halt so nebenbei. Weil es ist auch ein bisschen, man sieht ja, dass es in eine problematische Richtung steuert, weil wenn jetzt, nehmen wir mal einfach an, dass in Commander Legends, das ja auch wieder Dungeons and Dragons hat, dass sie dann mehr Dungeon wieder reinbringen, aber du bräuchtest ja trotzdem einen besseren Dungeon als die Lost Mine of Phandelver, denn du müsstest ja dann haben, der nach 3 Zügen durch ist. Oder der halt so absurd gute Effekte hat, dass du sagst, okay, der hat 6 Züge, aber der ist halt trotzdem stark, aber am Ende ist halt wirklich, wie du gesagt hast, wie bei Diablo. Du wirst halt dann bei dem bleiben, wo du am schnellsten durchbrennen kannst. Und dann können noch so coole Dungeons da dabei sein. Für diese Art von Deck sind die halt gar nicht mal so wichtig.
Und der Treasure von Lost Mine of Phandelver ist halt einfach insane, weil es ein Treasure ist.
Und ich finde Cycling auch, also ich stimme dir da auch zu, ich finde Cycling auch generell die coolere Mechanik. Mit Cycling kann man insgesamt mehr machen. Auch abseits von anderen Mechaniken.
Jungs, ich habe mal eine Frage an euch. Und zwar, fühlt ihr euch auch so komisch gerade in dieser Folge, weil wir reden jetzt seit 1 Stunde 20 Minuten und es ist noch kein Boros-Deck vorgekommen. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Jochen, also du kannst doch jetzt nicht wirklich ernsthaft hier kein Boros-Deck heute haben.
Stop right there, criminal scum. Natürlich habe ich ein Boros-Deck mitgebracht. Und damit ein Deck, das gleichzeitig meine Aussage von früher in der Folge ein bisschen widerlegt, denn Maurice hat nie anerkannt, dass ich ja bereits ein Spacelinger-Deck hatte, weil das für ihn halt kein richtiges Spacelinger-Deck war. Ich spreche von Firesong and Sunspeaker. Das war so mein erstes Nicht-Leute-Verklopfen-Boros-Deck. Und es ist halt gleichzeitig auch noch so ein Oldschool-Boros-Deck, weil natürlich kosten Firesong and Sunspeaker 2, also rot, weiß und 4 Mana. Also es ist für Boros 6-Mana-Commander, das ist schon hart. Das geht raus an all die Feather-Spieler. Man kann auch hochpreisige Commander spielen. Man muss mit Hingabe ausgleichen. Ich mag Feather, aber trotzdem Hingabe. Das sind 2 Minotauren. Also es sind Minotauren-Pärchen.
Ryan Stoutarm, aber Mana-Crypt. Mana-Crypt ist Hingabe.
Mana-Crypt ist Hingabe. Und ich habe sie mir ja nicht gekauft. Ich habe sie gekriegt. Also das ist musste die Hingabe nicht mal durch viel Geld ausgleichen, zum Glück.
Du wurdest vom Universum belohnt für deine Devotion zur Boros.
Exakt. Ich fand die halt ganz cool. Firesong und Sunspeaker haben 4-6. Wie gesagt, 6 Mana insgesamt. Ist ein Minotauren-Duo, aber auf einer Karte. Kleriker. Und die sagen, rote Instants and Sorceries, die du kontrollierst, haben Lifelink. Und weiße Instants and Sorceries, die dafür sorgen, dass du Leben dazu kriegst, triggern auch, dass Firesong und Sunspeaker einem Ziel, also Creature oder Player, 3 Schaden zufügen. Das zweite ist nicht so wichtig, kann ich jetzt schon mal direkt sagen. Also im Grunde, alle deine mächtigen roten Burnspells heilen dich. Alles, was du so mit Weiß noch dazu hast, was halt dir Leben dazu gibt, das sind ja auch gleichzeitig dann meistens die uninteressanteren Sprüche leider, kannst du halt auch noch als Burn, also als normale Feuerbälle benutzen. Das war so ein bisschen wie dein Deck aus der ersten Folge von unseren Decks, Fritz, wo du meintest, du hast das gebaut. Ich weiß nicht mehr, welches Deck war das, was du gebaut hast? Und dann hatte es Sheldon Mannery?
Das war das Ruhan Stop Hitting Yourself.
Deck. Genau, so ging es mir auch. Ich habe meiner Freundin gesagt, hey, ich habe heute Bock, an einem Sonntag ein Deck zu bauen. Sag mir mal ein mythologisches Viech, was du gern sehen würdest. Dann meinte sie, Minotauren sind cool. Dann habe ich halt einen Boros Minotaurus offenbar gesucht. Hab das gebaut, saß so 2-3 Stunden auf meinem Bett mit all den Karten, komme wieder an meinen Rechner und dann sehe ich, dass Commander Squad das ein Video dazu hochgeladen hat. Top. Aber ich habe es parallel dazu gemacht. Ich kannte das Video nicht. Es überschneidet sich natürlich, weil, auch das muss man dazu sagen, Firesong und Sunspeaker Decks ein bisschen linearer zu spielen sind, weil man halt darauf setzt, ja, dass man so Sachen wie Erdbeben rausballert und gleichzeitig dafür sorgt, dass das eigene Feld nicht sofort zerschossen wird. Das heißt, da sind für den Zweck sind halt so coole Kamigawa-Karten dabei wie Runetail Kitsune Ascendant, kostet ein Weiß und zwei beliebige und sagt, wenn du 30 oder mehr Leben hast, wird es geflippt und dann ist es eine Verzauberung, die sagt, dass aller Schaden der Kreaturen, die du kontrollierst, zugefügt würde, verhindert wird. Also du kannst dann burnen, wie du möchtest. Gleichzeitig.
Was natürlich extrem cool ist, wenn du sowas wie Blasphemous Act oder sowas spielst, dann wird es zum One-Sided Board Wipe. Gibt dir natürlich allerdings auch weniger Leben dann, ne? Das ist natürlich auch so ein bisschen so die Kehrseite der Medaille. Oh.
Absolut richtig. Aber du kriegst noch genügend Leben. Es ist so schlimm teilweise, dass es artet in so schlimme Kopfrechen-Orgieren aus. Ja. Wenn du diese Boros-Board Wipes hast, die dir gleichzeitig Leben geben und Schaden anrichten. Deswegen, glaube ich, das sind auch die ersten, die ich dann wieder rausnehme oft. Aber klar, man möchte halt dafür sorgen, dass es nicht Firesong und Sunspeaker vor allem erwischt, denn ohne die funktioniert das Deck halt nicht. Das heißt, das sind Klassiker wie Boros Charm halt dann sehr wichtig. Was aber, es gibt zwei relativ witzige Sachen. Also, das eine ist eine Art von Karten, das andere ist eine spezifische Karte. Bei dem Typ von Karten gibt es halt so Sachen wie die Solar Blaze, das kostet rot, weiß und zwei beliebige und sagt, jede Kreatur fügt sich selber Schaden in Höhe ihrer Stärke zu. Das ist halt super in dem Deck, weil Firesong und Sunspeaker sich mit 4-6 nicht töten können selber, aber die allermeisten Kreaturen, weil Spieler gerne optimieren, funktionieren halt nicht so. Also du hast jetzt ein Big Butts Matter Deck gegenüber, aber dann hast du halt wahrscheinlich ein ganz anderes Problem. Und gleichzeitig eine Karte, die, glaube ich, Freddy sehr mag und die man sehr, sehr politisch einsetzen kann und die Verkörperung von Boros-Gerechtigkeit ist, ist der Boros-Reckoner. Und das passt so perfekt, weil es auch ein Minotaurus ist für 3 Hybrid-Boros-Mana, hat 3/3 und man kann ihm für nochmal Boros-Hybrid-First-Strike also Erstschlag bis zum Ende des Zuges geben. Und der sagt, immer wenn dem Schaden zugefügt wird, dann fügt er so viel Schaden einer Kreatur oder einem Spieler zu. Und jetzt kann man mit dem natürlich fast den gleichen Unsinn machen wie mit Firesong und Sunspeaker, wenn man ihn irgendwie unzerstörbar kriegt. Selbst wenn er nicht unzerstörbar ist, kann man damit sehr politisch handeln, weil es reicht zum Beispiel auch oft, wenn ich sage, hier Freddy, pass auf, du greif mich einfach mit einem 1-1-Elfen an, ich block den und dann zerschieße ich der Person, die uns beiden gerade auf die Nerven geht, ihre Utility-Kreaturen. Und das ist halt ein super gutes Ding. Also man kommt da nicht mal in Gefahr, weil man ihm ja immer noch First Strike geben kann. Aber man hat halt man hat die Art, wie Boros halt Diplomatie macht. Man einigt sich drauf, wen der Blitz trifft.
Nee. Das ist so schön, weil ich schon so oft erlebt habe, wie du genau das gemacht hast. Und dieser Deal funktioniert halt einfach sehr, sehr gut, weil es ist wirklich ein Win-Win-Win. Außer halt für den mit der Utility-Kreatur, für den ist es mehr ein Lose-Lose. Aber es ist ein schöner Deal.
Das ist eine der Decks, an die ich mich erinnere, weil ich glaube, das ist nämlich eins der ersten Male, als wir zusammen gespielt haben. Ich glaube, das zweite Mal war, glaube ich, Kenrith. Fritz, du hast deinen Illuna gespielt, weil du es erst gebaut hast. Und ich hatte noch mein Esper Flyer Stack.
Alela? Ach, dieses Spelltable Game vor Ewigkeit.
Ja, ich glaube, das war das zweite Mal, als ich mit Jochen gespielt habe. Und dieser Reckoner hat so viel Arbeit geleistet und ihn dann auch am Ende des Spiels gewonnen. Weil einfach dann Kenrith nichts mehr machen konnte gegen den Reckoner, weil er einfach zu niedrig war.
Ich bin ein riesiger Fan von dieser Art von Effekt. Also auch Stuffy Doll vermute ich mal spielst du. Keine Ahnung, es sei denn, du hast irgendwelche seltsamen Flavor-Gründe, sie nicht zu spielen.
Ich spiele sie nicht, weil ich sie einfach nicht habe und ich vergesse immer, sie zu kaufen.
Dann wird es Zeit, dass du eine bekommst.
Ja,
das habe ich eine.
Ich liebe diese Art von Deck auf jeden Fall. Mein Tamanoa-Deck, das ich erwähnt hatte in unserer Episode 2 OG-Time, für alle, die sie damals frisch gehört haben oder nochmal anhören wollen, über House Rules, geht genau in dieselbe Richtung oder ging genau in dieselbe Richtung, befindet sich zurzeit im Umbau. Also diese Sachen mit so, wenn dem und dem Schaden zugefügt wird, diese Repercussion-Effekte, vermute ich mal, wirst du auch spielen, Repercussion in dem Deck, kann ich mir vorstellen. Und dann halt schöne Damage-Board-Vibes und dann sehr, sehr viel Leben bekommen durch die Commander. Ich glaube, dass das ein Deck ist, dass ich... Also, ich liebäugel immer mit dem Deck. Das, was mich immer bisher davon abgehalten hat, dieses Deck irgendwann mal zu bauen und jetzt ist es zu spät, jetzt werde ich es auch nicht mehr bauen, ist einfach 6 Mana für einen Boros-Commander sind halt schon happig.
Ja, es stimmt. Ich habe übrigens gerade geguckt, dadurch, dass ich dieses Deck auf meinem Bett zusammengebaut habe und ich manche Sachen halt nicht habe, wie Repercussion, also ich hatte die damals nicht, ist das nicht mal drin, dafür sind so Sachen wie der Dingus-Staff drin, der einfach ein 4-Mana-Artefakt ist und sagt immer, wenn eine Kreatur stirbt, fügt sie ihrem, ihrem Besitzer 2 Schaden zu. Es ist jetzt nicht Repercussion, aber es funktioniert ja trotzdem. Das passiert, wenn man halt auf seinem Bett Sachen baut und da auch nicht Zugriff aufs Internet hat, was ich manchmal sehr, sehr befreiend finde, weil man auch nicht sofort im Geldausgeben-Modus ist, sondern einfach mal, man arbeitet halt mit der Waffenkammer, die man hat.
Und man findet coole Hidden Gems in der Sammlung.
Wie das Visionary Stitcher, das ich letztes Mal gebaut habe. Das war auch bloß mit dem Zeug, was ich hier hatte.
Ich glaube, wir sind durch mit allen Decks, die wir heute haben. Hä? Und unser Plan, uns kürzer zu fassen in dieser Folge, ist überhaupt nicht aufgegangen.
Komplett? Nein. Nicht.
Es ist noch länger geworden. Wenn wir über Decks reden, können wir uns einfach nicht kurz halten. Ich nehme es auch auf meine Kappe. Aber deswegen müssen wir in Zukunft mehr Deck-Tech-Videos machen. Wenn ihr diese Videos sehen wollt,
wenn ihr uns weiter beim Lügen erwischen wollt, dann könnt ihr uns auf Twitter folgen, @edh_kompass. Oder ihr könnt uns natürlich hier auf YouTube weiter folgen, subscriben, klingeln, kommentieren. Ist es Swinger oder Sphinx oder was auch immer? Was sollen sie kommentieren, Fritz?
Kommentiert doch mal, welches dieser Decks ihr am wenigsten am Tisch sehen wollt und welches der Decks ihr vielleicht am liebsten am Tisch sehen wollt von denen heute. Das würde mich interessieren, was da die Leute so sagen. Was klingt am lustigsten? Was klingt am wenigsten lustig? Was klingt richtig fies und man will sich die Challenge mal geben? Lasst doch mal einen Kommentar da, was diese Decks sind, wo ihr mal Bock hättet, dagegen zu spielen.
Kleiner Shoutout übrigens noch an herumkommandiert. Wir müssen unbedingt mal unsere Titanias kämpfen lassen, denn Bolle hat auch ein Titania-Deck. Und das funktioniert komplett auf dem Stack und meins halt gar nicht. Also ich glaube, er wird gewinnen, aber ich scheue den Kampf nicht.
Mehr könnt ihr verfolgen auf Instagram @commanderkompass und ihr könnt uns auch auf dem Discord folgen und darüber euch diskutieren, was ihr eigentlich von der jetzigen Card of the Week hält.
Eine sehr gute Überleitung und die werde ich gleich eincashen, aber eine Sache will ich noch loswerden, wo wir gerade beim Thema Shoutouts sind und wir geben das viel zu selten, die Shoutouts, aber wir haben ein richtig tolles Team hinter diesem Podcast. Die muss man einfach loben. Es ist The Wrestler Dero, aka Daniel, unser super toller Mod, der auch auf Twitter richtig coole Sachen macht. Es ist Huhn, der auch als Jonas auch unseren Discord-Server geholfen hat, mit aufzubauen. Matthias natürlich, unser Editor, Tehoma, und der Nerds-Flo, der Flo, der die Boxing-Liga macht und auch als Mod aktiv ist. Jungs, vielen, vielen Dank, dass ihr uns so unter die Arme greift. Es ist einfach mega, mega geil, so viele Leute hier mit an Bord zu haben. Und damit kommen wir jetzt zur Card of the Week. Und es ist eine Geheimtipps-Karte aus dem Ruhan-Deck-Tag, das vor ein paar Tagen erschienen ist, wo ich sie auch erwähnt habe. Ashlings Prerogative, ein rotes Enchantment für ein farbloses und ein rotes Mana. Und das ist ein bisschen komisch, weil wenn das ins Spiel kommt, muss man erstmal odd or even sagen, also gerade oder ungerade. Damit kann man das Yennet-Deck, glaube ich, ziemlich abfacken mit diesem Enchantment, weil es sagt dann, das, was man gewählt hat, also beispielsweise gerade, Kreaturen mit dem gewählten Wert kriegen Eile und mit dem anderen Wert kommen getappt ins Spiel. Das in meinem Ruhan-Deck, das funktioniert da ganz gut, da sage ich immer gerade, das heißt, Ruhan kriegt immer Eile und die Hälfte, mehr oder weniger, der Blocker von anderen Leuten kommen getappt ins Spiel. Und es ist so herrlich weird und so vielseitig einsetzbar. Ich liebe dieses Enchantment, es ist in mega wenig Decks, glaube ich, auf EDH-Rack. Ich habe neulich mal nachgeguckt, habe vergessen, in wie vielen Decks genau, vielleicht so 1000 oder sowas in der Art. Was, glaube ich, wenig ist für EDH-Rack, keine Ahnung. Das Schöne ist halt, dass man halt so herrliche, man bringt so ein bisschen so das Matte durcheinander. Ne? Es ist nicht eins von diesen klassischen Karten, die sagen, so wie der Loxodon Gatekeeper oder die Talia, die wir vorhin erwähnt haben, es kommt einfach alles getappt ins Spiel von den Leuten, sondern es kommt halt nur manches getappt ins Spiel Und anderes hat Haste und es ist immer ein großer Spaß, diese Karte zu spielen.
Mein kleines Problem mit der Karte ist, ich baue keine Decks mit ihr im Hinterkopf und dann, wenn ich sie sehe, dann sage ich, ich müsste vielleicht ein paar Dinge umdenken, damit ich vielleicht das maximale Value rausschlagen kann. Oder vielleicht muss ich mir nochmal genau Gedanken machen, welche Karten verliere ich und dann sind sie vielleicht even und mein Hauptzeug ist even. Dann bin ich immer so, ist mir jetzt gerade einfach nicht wert und dann fällt sie zur Wegseite. Aber ich finde es halt immer noch klasse, dass die halt den kontroversesten Satz in ganz Magic auf sich stehen hat. Zero is even. Das ist bis heute der, glaube ich, krasseste Satz in komplett Magic.
Ja.
Da muss ich jedes Mal an Futurama denken, als der Professor diese ganze 10.000 Professoren diesen Raum stillstellt, indem er einfach sagt, Pi ist genau 3.
Stimmt eigentlich. Mathematiker hassen diese Karte, alle anderen lieben sie. Ich glaube, alle anderen haben aber das gleiche Problem wie ich. Immer wenn ich die sehe, weiß ich, dass die cool ist. Und ich finde, die hat genau den richtigen Dreh, wie das eine rote Karte halt haben sollte, weil die macht eben nicht, wie zum Beispiel jetzt ein weißes Stacks-Stückchen, einfach alles, wie du gesagt hast, weg, sondern die hat halt Bedingungen und das heißt, es kann dir auch mal in den Arsch beißen. Aber das ist ja die Essenz von Rot. Man will was haben und dafür gibt man halt auch was her, muss man sogar was hergeben. Ich glaube aber, dass das Problem der Leute mit der Karte ist, dass man sie sofort wieder vergisst. Ich habe die sogar. Ich habe die aber, glaube ich, noch nie in ein Deck eingebaut, weil ich sehe die dann und dann suche ich ein paar andere Karten raus und habe sie schon wieder vergessen und ich weiß nicht, woran das liegt. Die ist irgendwie gehirnunsichtbar.
Keine Ahnung. Das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Gehirnunsichtbar hoffe ich, dass unser Podcast für die Leute nicht ist und sie nächste Woche wieder einschalten. Auch wenn wir ab und zu hoffnungslos überziehen, so wie heute. Ja. Ihr könnt das ja mal auch in den Kommentaren oder im Feedback dalassen, ob ihr das schlimm findet, wenn wir so lange Folgen machen. Oder ob ihr es okay findet, weil wir haben heute richtig reingehauen.
Ja, ja.
Jungs, ich glaube, wir machen nicht mehr viele Worte und wir sagen einfach,
Macht's gut.
Gesund.
Servus. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Salziges Salmonellen.